Sternentor mit Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Thomas.
Hallo Thomas.
Und ich bin der Clemens.
Oder so ähnlich, genau.
Über Star Trek, dann Tomens oder sowas. Wie Tuvix.
Clemens, ach so, Thomas, meinst du das?
Tomens,
ja.
Oder Kleemann.
Aber das heißt, dann werden wir wieder getötet am Ende und sind doch wieder zwei Personen, sozusagen. Spoiler von einer 20 Jahre alten Serie, oh mein Gott. Aber ich finde, ab einem bestimmten Jahreszahl von Herstellungsdatum des Entertainment-Erzeugnisses sollte eine Spoilerwarnung nicht mehr vonnöten sein. Um es jetzt nicht kompliziert auszudrücken, weiß ich nicht. Gibt es da so eine, wie sagt man das, Regelung? Irgendwie kann man das nicht sagen. So ab 10 Jahren kann man eigentlich, ist schwierig.
Soziokulturelles Grundwissen oder so, ja, das kann man voraussetzen.
Ja, so kann man sich drauf einigen. Wer es bis jetzt nicht gesehen hat, der wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Shame on you.
Genau, holt das nach und dann könnt ihr hier wieder reinhören.
Also, wie gesagt, Voyager, okay, das kann man auch überspringen.
Ist eine ganz nette Action-Serie mit Star Trek. Ja, ich sag mal so, Voyager ist in meinem Ansehen immer noch jetzt höher, weil so viele neue Sachen erscheinen, die jetzt nicht so meins sind. Deshalb, weißt du, ich meine, vom Ranking her wird das bei mir automatisch immer weiter nach oben gespült. Weil von den neuen Sachen finde ich sehr Orville gut, ist ja eigentlich Star Trek für mich und Lower Decks finde ich auch klasse.
Ja, eben. Aber, man muss das Strange New Worlds gucken, muss ich nachher auch noch tun.
Ja, kann ich ja leider nicht. Nur wenn es irgendwann im Free-TV kommt in 10 Jahren und da habe ich es eh wieder vergessen, dass es das gibt wahrscheinlich. Ja, ich will immer nicht hier 20 Sachen abonnieren und monatlich und ich hasse. Wie gesagt, alles, was nicht auf Prime ist oder Netflix, das rauscht an mir vorbei und sehe ich nur auf Twitter irgendwelche Bilder und wie Leute diskutieren drüber. Sonst kriege ich davon gar nichts mit.
Aber guck, ne, mit dem Geld, Moment, das Problem können wir vielleicht gerade lösen. Ich muss mal meine Müllermilch aufmachen. Ihr könnt also live dabei sein, wenn ich jetzt 50.000 Euro gewinne.
Kann man da was gewinnen, okay?
Ja, die haben wieder irgendwie diese Moonendeckel oder sowas. Ich glaube, es gibt 50
Stück sowas.
Insgesamt und dann 50. Mach mal auf.
Schlechtes Mu-Geräusch einfügen.
Nee, da war leider nichts.
Ja, schade. Ja, Thomas, du hast ja irgendwie eine kleine Hotel-Bahn-Odyssee hinter dir, hatte ich irgendwie am Rande mitbekommen auf Twitter.
Ja.
Was war da los?
Ich habe mir überlegt, auf dem Weg, ja, man könnte das 9-Euro-Ticket ja mal nutzen. Ich wollte nach Leipzig zu einer Lesung von einem Freund von mir und hin war okay. Die 9 Stunden, die ich fahren sollte, waren es dann auch. Lief alle supi. Ja, okay, vor Halle haben wir irgendwie noch ein Viertelstündchen auf den Gleisen gestanden oder sowas, aber.
Das zählt ja nicht im Bahnzeitkontext.
Das war noch zu verschmerzen. Also ich wäre 2 Stunden zu früh da gewesen, also war ich nur 1,5 Stunden zu früh. Ist doch in Ordnung. Ja. In der Bauverrückfahrt irgendwo im nördlichsten Hessen hat es dann irgendwie irgendeinen Polizeieinsatz auf der Strecke gegeben. Dann hielt der Zug und sagte, hier auf dem nächsten Gleis fährt irgendwas. Dann bist du aufs nächste Gleis. Nee, der fällt auch aus. Das ging dann so irgendwie so ein paar Stunden. Dann hieß es dann irgendwie so alle halbe Stunde. Ja, in einer halben Stunde kommt der Schienenersatzverkehr.
Na klar.
Na, und vor allen Dingen die Bahn-App war dann auch so wenig hilfreich. Da standen dann so Sachen drin. Oh Gott, ist gerade durch. Ich denke, hey, ich stehe doch hier am Gleis. Ach, der nächste sollte kommen.
Und irgendwann kam. Ja, die Bahn-App habe ich das Gefühl, manchmal, wenn man wirklich im Zug ist und dann guckt man dann drauf und es stimmt irgendwie dann gar nicht. Mhm. Also teilweise, ne? Nicht immer, aber manchmal.
Ja, naja, morgens in Leipzig hatte auch irgendwie der Schienenersatzverkehr, konnte sich nicht dazu bemühen, irgendwie aufzutauchen, also insgesamt 3,5 Stunden Verspätung. Das heißt, ich bin morgens nach der Veranstaltung, um 4 wollte ich fahren und um 14 Uhr wieder zu Hause sein oder 13:30 oder sowas. Ich war dann erst um 16 Uhr zu Hause.
Ja. Das ist natürlich schlecht.
Aber dafür habe ich Sticker bekommen, die dann zu der Situation auch passen. Der Christian hat Sticker gemacht. Ich hatte das beim letzten Mal mit dem Bebeischlafe dich Deutsche Bahn. Ich habe direkt ein paar abgegriffen.
Ach so, hat sie gesagt.
Ja, ich habe direkt ein paar abgegriffen.
Immer ein paar mitführen, wenn du mit der Bahn fährst. Ja, vielleicht ist es ja nötig. So,
klebt man dann dem Schaffner auf die Stirn.
Na, der kann ja nicht so viel.
Ja. Der kann das aber weitergeben.
Das stimmt, ja. Na gut, aber du hast es geschafft, immerhin.
Genau. Ja, und in den nächsten Wochen, die sind zwar auch irgendwie immer so ein bisschen terminlich voll, aber nicht mehr so anstrengend. 2 Cons und einmal so eine Megatour, das reicht jetzt aber auch.
Jetzt ist mal Ruhe.
Ja. Wobei, das Wochenende ist ja sowieso diesmal frei. Wir nehmen ja heute mal nicht an einem Sonntag auf, sondern dann am Dienstag.
Ja, denn wir sind hier dienstlich. Wie Podcaster vom Dienst.
PVD.
Ja, es klingt wie so eine Partei, die Podcast-Partei Deutschlands. PPD, das klingt aber irgendwie extremistisch. Irgendwie. Diese Abkürzung, ja. Ja, wir haben Feedback erhalten, beziehungsweise es ist ja nicht immer direkt Feedback, aber auf Twitter schrieb uns Matt Revolver, mit dem wir ja auch schon aufgenommen haben: Ich bin immer noch sauer, dass es die Replikatoren, also unter der letzten Folge, dass die Replikatoren nicht von Lego gibt. Das wären maximal 2 Euro Herstellungskosten bei 100% authentischem Look. Aber ich glaube, das hast du ja eben auch gepostet.
Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. Ne, sie hatten ja, Lego Ideas macht ja immer wieder irgendeinen Kram. Und diesmal in der Endausscheidung war auch Stargate mit dabei. Aber leider nicht. Also es wäre ein Gate gewesen mit der Rampe und ein paar Leutchen. Aber.
Ah ja, schade. Aber da setzen sie sich wohl immer andere. Vielleicht setze ich das dann durch, wenn wirklich eine neue Serie kommt, dass dann noch mehr mobilisiert werden, die sonst jetzt nicht in diesem Stargate-Dunstkreis sich aufhalten.
Weiß ich nicht. Das könnte dann nur teurer werden. Vermutlich wird man aktuell die Lizenz dafür
versuchen, ein Ei kriegen. Ja, aber es würde dann entstehen. Aber halt zu teuer. Ja, wie man es möchte, wird es falsch. Genau, was gab es noch? Frederik Zerwitzki hat sich nochmal auf Facebook gemeldet. Er schrieb, genau, habe gestern noch beide Teile gesehen, also Nemesis 1 und 2. Hat er die wahrscheinlich nochmal gesehen? Weil er war, glaube ich, schon eine Staffel weiter oder so. Aber wir schreiben unseren Hörerinnen und Hörern ja nicht vor, wie sie die Serie schauen. Könnt ihr ja auch querfeldein machen. Hauptsache, ihr seid aktuell auf dem Stand, wie wir es sind.
Ja, man kann es ja auch später hören. Man kann jetzt auch mit Stargate anfangen, wenn man sich hier angefixt fühlt. Bitteschön.
Genau, steigt jetzt ein mitten in, ja, Staffel 4 am Anfang.
Man darf auch vorne anfangen.
Und ist es, muss man da keine Anfangsgebühr bezahlen?
Mitgliedschaft,
ja. Könnt ihr, genau, Mitgliedschaft. Ja, dann war es das an Feedback-Sachen, die zwei Sachen. Thomas, die obligatorische Frage, wie heißt denn die heutige Folge im Englischen, also US-Original?
Ich glaube, gibt es da nicht auch einen Song, der so heißt? On the other side, see you again. Also, on the other side im Englischen.
Genau, und man hat sich es im Deutschland nicht nehmen lassen, das noch weiter zu beschreiben. Die andere Seite der Medaille, genau. Also wahrscheinlich geht es in dieser Folge um einen bekannten Kunstfälscher im Universum,
weiß ich nicht. Genau, Medaillen tauchen nämlich keine auf, also
nee.
Es geht auch nicht um den Nobelpreis. Carter kriegt den nicht, so viel kann ich verraten.
Ja. Vielleicht wäre anders. Ne?
Interessanterweise die Folge in Deutschland 6.06.2001 und die letzte Folge war am 1.06. Man hat jetzt also den Tag gewechselt.
Gar nicht aufgefallen, ja.
Nee, dadurch, dass ich mal das alte Skript bearbeite, habe ich halt gesehen, als ich das Datum geändert habe, 1.06. stand da drin und dann war es dann der 6.06. Hä?
7.07.2000 auf Showtime.
Was war denn das? Das könnte von freitags auf mittwochs gewechselt haben. Ich guck mal gerade Kalender.
Ja, vielleicht wenn neue Staffel, aber dann hätte ja eigentlich die erste, also Nemesis Teil 2 auch schon. Das ist ein bisschen komisch, dass man dann bei der zweiten Folge in der Staffel, aber wer weiß, was da auf dem Sender los war bei RTL 2.
Ja, warte mal. Das war ein Mittwoch. Das heißt, die waren vorher wirklich freitags. Ich wusste gar nicht, dass sie irgendwann mal freitags waren. Ich hatte das.
Aber ich hatte auch immer so Mittwoch Deutschland, ne? RTL 2 Mittwoch hatte ich auch immer so im Kopf, dass es Mittwoch ist, ja. Manchmal weiß ich halt auch nicht, wie verlässlich diese Aussagen sind übers Datum, weil manchmal findet man auch sowas. Ja. Am besten wäre es, ihr kramt eure alten Zeitschriften raus von über 20 Jahren hier, TV Now oder Spielfilm, was da alles gab, und guckt nochmal nach. Dann können wir das verifizieren.
Das geht ganz anders. Das haben die letzten zwei Träger am Dienstag auch gemacht. Da hat der Sebastian gesagt, da müsst ihr mal im Keller gucken, weil er hätte ja alles damals an Star Trek aufgenommen mit Datum und dann irgendwelche VHS-Kassetten im Keller. Da konnte man dann drauf gucken, wann kam es denn.
Das ist auch gut, ja. Habe ich leider nicht so VHS-mäßig, bin ich. Es schrieb uns Brad Wright und Regie. Thomas, wen haben wir heute?
Peter DeLuise, also Deadwood.
Genau. Man hat jetzt ja wieder eine Quote, war jetzt in den letzten Folgen nicht mehr so, jetzt ist es wieder eher so. Nemesis Teil 2, 1,579 Millionen, 14,5% und kam jetzt vielleicht doch nicht so gut an bei vielen, ist leicht gesunken auf 1,475 Millionen, was jetzt 11% Sendeanteil damals entsprach, ne, ist jetzt bisschen anders. Genau. Wir können ja reingehen ins Stargate Center. In einen Gang.
Genau, wir nennen es nicht mehr Korridor, ja.
Genau, wir haben dazugelernt, einen Gang. Hier steht Gang, es ist ein Korridor. Ein Aufzug, der hält da auf Ebene 28 und Jack steigt mit einer Krankenschwester aus und ja, er lässt sie irgendwie dann vor und läuft dann hinter ihr her. Und ein Techniker über die Sprechanlage, unplanmäßige Aktivierung von außen. Ja, der Alarm geht los und es wird wild von Soldaten durch den Gang oder die Gänge gerannt. Aber Jack ist da relativ gelassen, läuft da normal rum, ohne jetzt in Eile zu verfallen, ist passiert halt immer mal im Stargate Center sowas.
Er kam, vor allen Dingen Jack kam vom Fischen. Also das sind diese, genau dieselben Klamotten, die er beim letzten Mal anhatte, als er mal zum Fischen wollte.
Ja, hatte ich das letzte Mal, ist mir nicht aufgefallen.
Na, ich dachte schon, dass so von der ersten Szene her, es könnte ja sein, dass er auch irgendwo anders aussteigt, ne? So von wegen, dass er jetzt gerade raus will, weiß er geht, ne? Die Folge ist vorbei, ich gehe jetzt zum Fischen. Zack, ach, der nächste Alarm.
Ja. Einer der Soldaten hier, beeilt euch los und rennt Richtung Gate Room und ja, O'Neill runzelt ein bisschen die Stirn und ja, geht dann irgendwie in die andere Richtung. Und dann sind wir im Kontrollraum.
Carter und ein paar Techniker sitzen da an ihren Computern. Und hier kommt dann auch dazu. Und Carter brubbelt irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Ja, oh, ich kann es immer noch nicht verstehen. Irgendwie Subspace RF Interference gäbe es da. Und hier wissen wir, was an der Sache ist. Ach hier, Sir, das ist das fünfte eingehende Wohnblock in der letzten anderthalb Stunden. Und hier dann, okay, ich bin 2 Stunden zu früh. Und seit wann sind, ich bin gar nicht erst gegangen. Und ja, ne, und Neil hat ja auch in der letzten Folge ja irgendwie noch gesagt, so wegen, ja, fischen gehen oder mal irgendwas Schönes machen oder so. Und er sagt, führt das jetzt auch nochmal an. Das ist so eine Referenz auf die letzte Folge. Didn't I order you to get alive? Ja, aber Daniel unterbricht dann, als er reinkommt. Ah, oh, ich hab's gehört, hier, was ist denn, gibt's diesmal ein Radiosignal? Also diesmal gibt's ein Radiosignal. Und Carter sagt dann, ja, das ist aber irgendwie verstümmelt und das ist ja knapp außerhalb der Reichweite unseres Equipment und wir machen da gerade irgendwelche Anpassungen und ja, auf dem Computerschirm sieht man auch diese großen Ausschläge der Frequenz, ein bisschen Bullshit und ja, hier, was machst du denn hier, Daniel? Und ja, dir, da wollen uns Leute kontaktieren, wie oft passiert denn das? Ja, dann sagt der Computertechniker dann auch irgendwann, hier, wir können nun empfangen. Ja, wir hören übers Radio eine uns allen vermutlich bekannte Stimme und zwar ist es Odo! Also, Redi Aubergenois. Ja, ich glaube, den muss man jetzt nicht vorstellen. Das sollte Allgemeinwissen sein. Ansonsten, Deep Space Nine gucken. Ja, die Stimme von dieser Person sagt dann, I repeat, this is Euronda Base. Habt ihr die andere Seite erreicht? Und Oh Gott. Und, ja, die Stimme weiter, Fehler. Also, man versucht da irgendwie jemand einen Fehler zu erreichen. Und Carter versucht es dann irgendwie auch und zu antworten. Ne, stellt sich vor, hier, bitte keinen durchs Gate schicken. Und, aber auf der anderen Seite empfängt man sie nicht, weil der Typ auf der anderen Seite sagt immer, ja, can anyone hear me? This is Alar. Ja, der Techniker sagt, hier, nee, Major Carter, die können sie nicht hören. Wir haben uns immer noch nicht an ihren Frequenz angepasst. Was aber totaler Blödsinn ist. Also, wenn ich die empfangen kann.
Ja.
Also, das ist wieder technischer Blödsinn. Ja, aber dieser Alar, so heißt der Mensch, er hat sich ja gerade vorgestellt, erzählt dann. Vor allen Dingen, was er da brubbelt, ist irgendwie merkwürdig, ne? Er will mit diesem Fehler reden, den sie durchs Gate geschickt haben und erzählt irgendwie den Hintergrund der Mission. Historiker glauben, dass das Stargate ein Portal zu der Welt unserer Vorfahren
ist. Die haben da auch so einen Daniel, oder?
Also, wir eure, ja, wie übersetzt man das denn? Eure Kindred?
Eure Gattung ist es im Deutschen.
Ja, eure Gattung wird von einem mächtigen Gegner angegriffen, der nicht Argumenten zugänglich ist. Unsere Vorräte gehen zur Neige, unsere Defenses kollabieren fast. Helfen Sie uns bitte. Wobei das irgendwie merkwürdig ist, ne? Also, was soll denn das jetzt? Also, entweder redet er mit diesem Fehler oder mit irgendwem anders, aber so dieser Wechsel mitten im Satz ist irgendwie strange.
Ja, ist ein bisschen. Er ist nervös. Ja. Klingt auch irgendwie alles so verzerrt und leicht.
Der
so
Tourette. Gepitcht, diese Nachricht. Blödsinn, Bullshit-Tourette. Und Carter sagt dann auch hier: 4 Off-World Activations gab es hier vor. Die Iris war immer geschlossen. Und dann, ja, wie viele Impacts gab es denn im Computer? Und der Techniker guckt nach und man sieht da 3 Blips, 3 Tote wohl, sagt dann O'Neill. Ja. Und das wird dann
bestimmt. Aber ich weiß gar nicht, ich hatte mir hier noch notiert, also das 3 Tote ist die Annahme, aber wenn da mehr durchkämen, wären es dann, wenn die zeitgleich gehen, ist es dann ein größerer Blip, weißt du, wie ich meine, oder ist es dann so 2?
Ja, da müsste man nebeneinander, also Hand in Hand durchgehen, okay. Dann wäre es ein vielleicht dickerer Blip oder sowas.
Ja, dann, ich hatte mich nur ein bisschen so überlegt, könnte es nicht doch theoretisch mehr sein, aber ist unwahrscheinlich, ja.
Und hier beruhigt auf jeden Fall Carter, die da irgendwie so eine Flappe zieht, das ist doch nicht ihre Schuld, Carter. Kommst du darüber hinweg und sie bestätigt, ja, Sir, damit endet der Teaser, Intro, Giant Mountain bei Tag ein bisschen und wir sind im Briefingraum.
Ja, SG-1 sitzt da, wie gewohnt kann man eigentlich sagen, mit Hammond, ne, am Konferenztisch und sie hören sich nochmal diese Nachricht an. Es geht hier nochmal, also es wird halt wiederholt, ne, Gattung wird von einem mächtigen Feind bedroht, unsere Vorräte sind bald hier zur Neige, also am zur Neige gehen. Gar kein Deutsch. Und bitte helft uns. Und Hammond, na gut, angenommen, sie treten erneut hier zu uns in Kontakt mit uns. Ja, dann sollen wir doch die Koordinaten irgendwie übermitteln. Und was könnten wir jetzt praktisch für Hilfe anbieten? Und Daniel meint, ja, Nahrung, Kleider, medizinische Versorgung. Ja, aber Teal'c, ja, aber sie fragt nur auch hier nach militärischer Unterstützung. Aber Hammond ist da noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, wer weiß hier, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Und Teal'c, möglicherweise sind es selbst geholt und das ist irgendwie eine Kriegslist, die zu deren Strategie passt. Carter glaubt aber nicht, dass es, also geht jetzt nicht in diese Richtung. Und Daniel, ja, sie nennen sich selbst unsere Gattung. Also das findet er vielleicht ein bisschen bemerkenswert schon mal auf jeden Fall. Ja, und Hammond stellt auch fest, ja, die haben jetzt schon mal ein paar Leute verloren durch die geschlossene Iris. Und das ist jetzt nicht so der super Start für diplomatische Beziehungen. Im Hintergrund hört man dann nochmal, wie Skate erneut aktiviert wird von außen. Und der Techniker rennt auch, also kommt die Treppe hoch und... So, erneut Aktivierung von außen. Dann geht's im Kontrollraum weiter. Irgendwie mittlerweile haben jetzt, da sagt der Techniker, hat man diese Frequenzeinstellung so vorgenommen, dass es wohl kommunikativ kein Problem gibt. Und Carter bedankt sich auch, nimmt neben dem Sergeant Platz. Interessant fand ich hier, das ist mir aufgefallen, irgendwie dieser Sergeant da, der Techniker, der hatte so einen Arztkittel an, den weißen. Ich weiß nicht, ob der da gerade Praktikum macht eigentlich bei Dr. Fraser oder ist mir nur irgendwie aufgefallen, weil sonst haben die da ja immer diese...
Vielleicht ein Computerpsychologe oder sowas.
Der den Computer gut zuredet. Ja, wer weiß. Und man hört jetzt wieder diese Stimme. Ja, hier spricht Allah vom Nationalstaat der Euronda. Falls mich jemand hören kann. Und Hammond dann, ja, hier ist General Hammond von der United States Air Force. Können Sie mich hören? Und Allah bestätigt das. Ja, und wenn ich hinzufügen darf, General... Deine Stimme ist eine Antwort auf unsere Gebete. Hammond sagt nochmal, wir haben hier die Nachricht von euch bekommen und möchten euch auch gern helfen. Und der Allah stimmt zu, also ja, er will jetzt durch dieses Portal kommen, aber Hammond so, können wir jetzt nicht erlauben. Und der ist ein bisschen, warum das nicht? Und Hammond weiter, ja, wir haben hier den undurchdringbaren Schild, die Iris installiert, damit, also den keiner lebend überwinden kann.
Wobei die Aussage ja Quatsch ist, ne? Hammond sagt so viel, ich kann das nicht erlauben. Und Allah fragt, warum? Wir haben eine Iris.
Ja, es ist so.
Das ist ja keine Antwort. Also außer das Ding wäre fester verbaut. Also. No, man kriegt es nicht ab.
Ja.
Wobei selbst und dann Allah könnte so. Er es erlauben, es funktioniert doch nicht.
Ja, ich glaube, er möchte es einfach nicht und schickt es so als Argument vor, so irgendwie ein bisschen. Ja. Und da, ja, dann sind die drei Freiwilligen, die durch das Portal geschickt wurden, und Hammond, ja, wir konnten nicht feststellen, sind das jetzt Freunde oder Feinde, und Allah versteht das. Ja, das trifft jetzt auch auf euch zu, und ja, wir müssen jetzt also zuerst das Vertrauen gewinnen, und dann rauscht es so ein bisschen, und der Techniker, ja, jetzt übertragen sie auch visuell Carter so, wie jetzt?
Wobei das auch merkwürdig ist, also Carter weiß nicht, wie Funkwellen funktionieren. Also,
ja, oder sie ist überrascht, weil es halt nur Audio war, und jetzt auf einmal ist es halt mit...
Oh Gott, also, eieiei, also... Carter tut so, als hätte er das erstmal im Fernseher gesehen.
Jetzt könnt ihr euch selbst überzeugen, dass wir von eurer Gattung sind, meint Allah. Und ja, Hammond, ja, wir sehen es. Also antwortet eher neutral. Unser Volk kann euch sehr viel im Austausch für eure Hilfe geben, meint Allah. wenn ich nur persönlich mit euch sprechen könnte. Und Hammond, ja, wir müssen erstmal über diesen Feind erfahren, der euch so zusetzt. Allah, dann seit Jahrhunderten leben wir hier auf dieser Welt in Koexistenz. Doch jetzt ist eben ein größerer Teil von Eurondas Land von ihnen korrumpiert worden. Schließt alles aus, was wir kennen, meint Odile. Und Carter, wie habt ihr es denn geschafft, überhaupt so lange durchzuhalten? Ja, und Allah meint eben, die haben unter der Erde praktisch so eine Einrichtung oder Einrichtungen Mehrzahl gebaut und damit Verteidigungswürfeln sind die geschützt. Es klingt irgendwie witzig, wie so ein Spiel. Es ist, glaube ich, falsch übersetzt hier wahrscheinlich.
Defense-Fields.
Okay. Hier steht von Verteidigungswürfeln geschützt. Ja.
Wie kann man denn Fields mit Würfeln
überlegen? Ich weiß es nicht. Unsere Waffentechnik ist ihnen weit überlegen. Und aber jetzt gibt es halt immer mal ein, zwei Bomber, die da jeden Tag irgendwie in den Luftraum eindringen. Und ja, wie habt ihr uns überhaupt...
Sekunde, da müssen wir uns jetzt an der Stelle etwas, zwei Sachen merken, liebe Zuhörer. Und zwar einmal sagt er die Majority of Eurondas Landmass. Also dieser Staat, dieser Kontinent Euronda ist wohl größtenteils von diesen Leuten bevölkert. Wir kommen da später nochmal zu. Und vor allen Dingen sagt er hier nochmal ein, zwei Bomber jeden Tag. Dazu kommen wir gleich auch nochmal.
Und jetzt sagt er nochmal, ja, wir haben das Standort entdeckt, als eben wir weitere Wege zur Verteidigung suchten und... Da haben wir Inschriften auf einem Stein gefunden, unter dem eben das Sternentor dort begraben war oder vergraben war. Dann wackelt das Bild, man hört Explosionen im Hintergrund Ja, und Ala meint auch, ja, wir werden jetzt angegriffen und hier, ich muss sofort zurück in den Kommandoraum, bitte helft uns. Und dann wird die Übertragung abgebrochen und das Gate auch deaktiviert. Ja, und Daniel, ja, was machen wir denn jetzt? Und Tiak, ohne die Koordinaten für deren Welt, da können wir da irgendwie gar nichts machen. Carter, nö, der hat die doch jetzt übermittelt, bevor die Verbindung deaktiviert wurde. Dann geht's im Konferenzraum weiter.
Ja, und hier haben wir, ist was an dieser Symbolfolge aufgefallen?
Nee, haben sie wieder...
Ja, es war die Symbolfolge, die du von der Erde auswählen musst, weil hinten war das irdische Symbol als letztes. Und das ist ja Blödsinn. Die müssen ihr eine eigene und man müsste es umrechnen. Also das ist totaler Quatsch.
Wie so oft, ja.
Chai Mountain, wir sehen ihn kurz nochmal von draußen bei Nacht und wechseln dann auch direkt in den Briefingraum. Daniel setzt sich jetzt an den Tisch, ja, und ihr trommelt ein bisschen darauf rum. Und ja, hier, da gibt es so viele unbeantwortete Fragen, stellt Daniel fest. Aber das ist das erste Mal, dass Nachkommen der Erde uns aktuell uns überhaupt angerufen haben. Ja, wir können es jetzt entweder probieren oder wir lassen sie sterben. Ja, Daniel guckt Hammond an. O'Neill fordert Hammond dann auch auf, ne? Ist ja ihre Entscheidung. Und Hammond setzt an, Colonel, und Daniel, ja, nee, ich weiß, was wir so sagen wollen, aber, und Hammond führt aber unberührt fort. You have a go. Daniel plappert dann weiter, aber von einer strictly humanitarian point of view. What? Interessanterweise, dass er das überhaupt macht, ne? Sie hatten ja vorhin noch Befürchtung gehabt, dass das ein Go-Ul-Trick sein könnte. Also nur, wenn man jetzt Ala gesehen hat, dass er einen menschlichen Körper hat, heißt das ja nicht.
Ist immer ein bisschen.
Könnte man besser Dr. Warner schicken oder irgendwie, was ich was, irgendwelche entbehrlichen Leute. Wie hieß der andere Wissenschaftler, dieser Daniel-Ersatz doch gleich?
Rothman?
Ja, Robert, ja, Rothman, ja, ja, ja. So jemanden, die sind entbehrlich, ne? Das, keine Ahnung, oder Melb durch oder so. Man kann sich auch so da erstmal unterhalten. Aber, okay. Ich habe gesagt, wir werden aber keine Ressourcen einsetzen, um da die Wogen des Krieges zu ändern. Und, ja, aber Dr. Jackson mit seinen humanitären Bedenken. Wir werden jetzt erstmal Food und Medical Supplies, die man mitnehmen kann, mitnehmen. Major, vielleicht. Ja, Quater, bestätigt. Alle gehen. Und ja, Daniel schaut sich nochmal irgendwie konfus um. Also man hat ihn irgendwie total überrumpelt wohl mit dem Ja. Hammond, auf jeden Fall dann nochmal den Colonel. Humanitarian Concerns aside, wir haben endlich mal eine Zivilisation, eine fortschrittliche Zivilisation entdeckt, die mit uns Technologie teilen wollen würde, die uns vielleicht gegen die Go'uld helfen könnte. Und hier bestätigt das. Und ja, Hammond, ich habe schon mit den... Also das muss ja aber...
Ganz schnell, oder?
Ja, keine Ahnung. Ja, der Hammond hat irgendwie so einen implantierten Comlink, weißt du? Und während Alana noch gesagt hat, ging schon die Alarmglocken los. Uiuiui, hier, Mr. President hier. Ja, hier, wenn die wenn die einen Trade anbieten, dann können sie, dürfen sie Verhandlungen beginnen. Wobei das auch irgendwie so ein bisschen larifarig ist. Also, was für Verhandlungen? Also, wie sind dann da die Rahmenbedingungen? Also, was gibt man, was gibt man nicht? Also, wenn O'Neill da durchgeht und sagt, okay, ihr kriegt jetzt keine Ahnung was, die Archon-Bombe wäre es bei Perry Roden, dafür kriegen wir die halbe Erde? Oder in welchem Rahmen darf sich da O'Neill bewegen?
Es ist gar nicht abgesteckt, es wird Freestyle verhandelt.
Das ist auch geil. Naja, wir wechseln auf jeden Fall in den Gate Room.
Das Gate wird aktiviert und eine Sonde durchgeschickt. Und SG-1 ist da schon abmarschbereit, auch vor der Rampe direkt. Hammond dann über die Lautsprecher, ja, wir erwarten sie innerhalb von 24 Stunden zurück. Sollten sie da nicht kommen, ne, werden die Rückkehrcodes gesperrt. Ja, Jack gibt dann das Zeichen, dass alle das wahrgenommen haben. Und Tia guckt ein bisschen stoisch, wie immer. Und O'Neill meint auch, du hast wieder diesen Gesichtsausdruck. Welchen Gesichtsausdruck, O'Neill? Den, ich habe ein ungutes Gefühl, aber ich weiß, dass wir das Richtige tun, Gesichtsausdruck.
Sagt er, meint Daniel.
Ja. Und den anderen, meint O'Neill. Und Daniel,
Achso, aber, ne? Also auf dem Weg, super geht. Interessant. Also Tiak hat scheinbar zwei Gesichtsausdrücke.
Genau.
Von dem einen wusste Daniel aber nichts. Und er sieht dem anderen wohl zum Verwechseln ähnlich.
Ja, einmal halt Augenbraue hoch und einmal normal grimmig gucken. Dann springen wir zum ersten Mal auf diesen Planeten direkt, war ja nur ein Videofeed davor. Eurondanische Basis und das Gate da ist, ja, da sieht man eine Basis, ist ein bisschen dunkel, ohne Strom. Es zittert die Erde da noch ein bisschen und ein Mann liegt da auf dem Boden und das ist auch dieser Allah und der meint, ja, ihr seid gekommen. Und gerade, das ist doch hier Alarse, ne, und er muss wohl jetzt erstlich versorgt werden. ja, dann gibt es eine weitere Erschütterung und ein paar Steine fallen dann auf das DHD und Daniel so, Tiak, hilf mir mal. Und sie wollen dann den Alaro da wegschaffen, aber dann taucht ein Soldat auf und halt. Und SG-1 zieht erstmal die Waffen auch, denn also jetzt wird sich hier gegenseitig mehr oder weniger bedroht und
einer dieser Männer wird gespielt von Kyle Cassie, der hat einmal in X-Factor mitgespielt, ein weiteres Mal SG-1, dreimal in Andromeda, einmal Fringe und in Deadpool hat er Gavin gespielt.
Diese Soldatin hier, Farrell, meint dann Waffen runter, also wo kommt ihr her? Und Alara meint, ja, das sind unsere Brüder von der Erde, sie sind gekommen, um uns zu retten. Und ja, dann senken sich die Waffen, also das ist wohl glaubwürdig. Und ja, dann springen wir in den Konferenzraum auf dieser eurondanischen Basis.
Ja, aber vorher müssen wir noch zu Farrell ein, zwei Worte verlieren. Das ist nämlich die Ehefrau von Peter DeLuise, ja. Anne-Marie DeLuise. Sie hat mitgespielt in zweimal Mission Erde und Stella Kowalski in ein Mountie in Chicago. Ansonsten wenig, also gar nicht.
Ich würde sagen, Kowalski kenne ich doch aus Stargate.
Doch, ich muss es nur weiter aufklappen. First Wave, einmal Seven Days, einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone, zweimal Andromeda, viermal Smallville, zweimal Supernatural und noch ein weiteres Mal SG-1.
Ja, also ist es diese besagte Vetternwirtschaft.
Ja, ja, in einem, ja, vermutlich in einer Krankenstation oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall einer der Mediziner kommt rein und injiziert alla irgendwas. Ja, er fühlt sich scheinbar auch direkt besser. Dann fängt er dann an zu erzählen, ja, ich wollte gerade euch durch das Target kontaktieren. Und Pharrell mischt sich dann ein, das Defense Field war an der untersten Grenze der der Stärke. Ja, irgendwie kommt man auch direkt vom Thema ab und alle sagt, ich habe dir doch gesagt, dass die kommen werden, Pharrell. Und ja, jetzt kommt besagte Medaille. Pharrell sagt nämlich, you will win the People's Medal for this. Also hier so ein Bundesverdienstkreuz.
Im Deutschen sagen sie ja den Volksorden und da habe ich mir notiert, also vielleicht sind es hier Nazis oder Kommunisten. Mal sehen. Es klingt so, Volksorden klingt immer so ein bisschen, finde ich. Ach so. In diese zwei Richtungen könnte es gehen.
Es gibt nur Völker bei Nazis? Oder?
Nein, aber das ist so ein, ich finde, das ist so ein Begriff, der.
Ja, Kommunisten, also the People's Medal.
Genau, hauptsächlich so verwendet wird es halt. Ja. Mal gucken, ob wir damit recht behalten oder nicht.
Ja, also das ist auch wieder so ein komisches Gespräch, weil jeder hat irgendwie sein eigenes Thema und blubbelt einfach so runter vor sich her. Und hier stellt er nämlich fest, dass das Bombardement wohl aufgehört hat oder leichter geworden ist. Und Anna sagt dann, ja, wir sind ja hier an der Stelle jetzt, wo das Verteidigungsfeld am stärksten ist. Na, das wäre auf jeden Fall weniger gut in den Tunneln, in denen sie das Stargate entdeckt hat. Und wieder Ablenkung. How is your head? Also, völliger Blödsinn. Das ist eine Story, die macht an der Stelle überhaupt keine Unterhaltung, die überhaupt keine wirklich ist. Und ja, Anna, auf jeden Fall. Ja, mir geht's gut genug. Ich kann Ihnen auf jeden Fall zeigen, was Sie hier zu retten gedenken. Und steht da noch auf. Und Carter sagt dann, hier, du könntest eine Gehirnerschütterung haben. Und Anna sagt, nee, das Beta-Kantin, was man mir gespritzt hat, das sorgt dafür, dass man direkt wieder gesund ist. Das ist auch geil, ob das bei allen funktioniert. So was hier, gebrochene Arme oder sowas. So,
zack.
Biegt sich dann in die andere Richtung, macht einmal Knack und wieder gut. Nee, ihm ging es gut. Und ja, man läuft jetzt, also Daniel und Tia kommen jetzt auch noch dazu. Keine Ahnung, was die vorher gemacht haben. Vielleicht mussten die nochmal austreten oder sowas. Haben sich erstmal die eurondanischen Toiletten mit den drei Muscheln zeigen lassen. Und Tia erzählt dann, ja, hier, Supplies are being distributed as we speak. Und das, Daniel sagt dann auch hier, die brauchen wohl irgendwie alles. Aber Ala ist irgendwie an Tia hängen geblieben und guckt ihn so merkwürdig an, fragt, wer ist denn das? Und ja, das ist hier, ist Tialk. Aber du bist doch nicht von derselben Rasse. Und Tialk lehnt, also irgendwie merkwürdig. Ne? Er sagt, in fact, I'm a Jafar, though like my ancestors are descendants of the Ta'uri. Ich meine, dann auch denke, du bist also Jafar sind ja Menschen. Ne? Also die haben nur diese Bauchtasche.
Hat genau, was. Und ein Tattoo.
Also meistens, ja, eben. Ja. Da könnte man auch sagen, jemand mit einem, keine Ahnung, mit einer Armprothese ist auch kein Mensch mehr. Das ist völliger Blödsinn. Daniel Klugscheiß hat natürlich direkt auch wiederum erklärt, was denn ein Ta'uri ist. Also, wobei die Ta'uri, ist das wirklich Erde oder sind das nicht nur die Ta'uri, die Menschen der Erde?
Also, Ta'uri heißt ja beides.
Also, okay. Ich war mal an der Stelle nicht so
ganz entweder sicher. Erde oder Menschen, das ist genau beides.
Okay. Ja, ist ein bisschen zurückhaltend, sagt dann, ja, dann ist er wohl auch willkommen, Tialk beugt seinen Kopf und Allah geht voran, winkt den Leutchen und man folgt ihm im Gänsemarsch.
Was ich noch zu der Szene oder allgemein zu dieser Base sagen kann. Das ist eine Neuauflage praktisch des Stargate Command Sets. Diese abgewinkelten Streben, die man dann mal ab und an sieht an den Seitenwänden, das ist auch wie im Stargate Center. Also das wurde ein bisschen recycelt. Dann wieder in dieser Basis, oder immer noch, es wird durch dunkle Gänge gelaufen. Keine Korridore, hier steht Gänge.
Fehlt nur elektronische und Musik und ein paar Drogen.
Ja.
Machen sie noch Päcke.
Und Tjalk dann zu Allah, ja, du scheinst mir hier ein Führer deines Volkes zu sein. Und ja, der erklärt das nochmal. Ja, der Respekt meines Vaters ging auf mich über. Also ist es dann so, ich hätte fast Monokultur gesagt, aber wie heißt das, Monarchie? Monarchie, ja, oder sowas. Er war einer unserer Führer, als der Krieg anfing. Und weil unsere Anzahl weiter abnimmt, teilen wir uns hier alle die tägliche Arbeit. Ist auch ein komischer Satz. Was sollen sie sonst machen? Nicht arbeiten, nichts machen, nur rumsitzen. Ja, du weißt, dass das Sterntor dein Volk zu anderen Welten transportieren könnte, ne? Meint Daniel mal so kritisch, würde ich fast sagen. Und das ist dem Allah klar, aber naja, jetzt fragt er auch nach, der Daniel, ne? Habt ihr denn nicht mal hier versucht? Oder wieso nicht, ne? Evakuieren oder so, ne? Das hätte man ja mal theoretisch. Und Allah, naja, wart mal ab hier, da gibt's schon einen Grund für, warum wir das nicht gemacht haben, so in die Richtung. Und sie gehen durch eine, ja, schwere, größere Metalltür und da ist eine riesige Halle mit, also nicht mehrere hundert Meter lang und hoch. Und an den Wänden sind so Kapseln angebracht, in denen Menschen anscheinend ja, wie schwimmen oder sind da konserviert oder irgendwie sowas. Carter, ja, die sind nicht tot. Und Allah tritt da an eine Konsole, die da auch direkt steht. Und da sind eben die Daten von diesen Menschen ja, mit Bild abgespeichert. Und er führt jetzt nochmal aus, dass eben die Lebensfunktionen reduziert wurden und die Herzen würden nur alle paar Minuten schlagen. Man hatte wohl keine Wahl. Wir mussten hier unter die Erde gehen. Das Problem ist halt, die Ressourcen von dieser Anlage sind auch limitiert. Und das, ja, aber nur so könne man eben diese Generation meines Vaters retten. Pierre möchte mal wissen, wie man die denn zum Leben wieder erweckt werden. Oder können sie das überhaupt? Und Allah, ja, erst wenn wir unsere Welt zurück erobert haben. Und Daniel fragt nochmal nach der Anzahl, wie viele das jetzt hier sind.
Wobei hier ist natürlich auch wieder darauf zu achten, dass auf wegen die Welt, sagt er wirklich, also er sagt ja auch im Englischen, also im Deutschen not until the day we reclaim our world. Ja. Wobei er sagt, er ist doch der Vorsitzende der jurondanischen Nation, also im Kontinent oder sonst was, also nicht der ganzen Welt. Er hat ja auch vorhin erzählt, so auf dem Wegen, hier, wir haben uns bis dato, bis vor ein paar hundert Jahren irgendwie unsere Welt geteilt, ne?
Genau, mit diesem Koexistenz hat er ja gesagt.
Das ist ja auch Blödsinn. Ja. Also wie kann er dann eine Welt reclaimen, die er vorher noch nie hatte?
Ja.
Es ist also, ne, eigentlich our Continent or our Land oder irgendwie sowas, ne? Also aber our
World. Er geht schon Richtung Welt, gleich alles haben.
Na, oder? The world is not enough. Gleich taucht James Bond auf.
Genau. Und Daniel, ja, wie viel sind denn hier in diesen Kammern? Und das sind wohl Tausende. Und nochmal, also es gibt wohl nochmal so viel in weiteren Kammern und sie warten auf das Ende eines Krieges, der nicht enden will. Dann der scheint ein bisschen zu resignieren, der Allah, und sie gehen dann weiter und Uni pfeift beeindruckt so. Und ja, SG-1 folgt ihm dann, also Rest SG-1, er gehört ja dazu. Dann geht's weiter in dieser Basis im Kommandozentrum.
Frage ist, wem pfeift er hinterher, weil das der Letzte rausgeht, Carter geht vor ihm.
Oh. Ja, wow, viele Leute sind hier konserviert.
Oder Carter Center.
Ja, wer weiß.
Ja, wir sind in einem dieser, oder einem oder dem War Room. Allah gestikuliert so ein bisschen rum. Hier, da wird unsere, von hier aus wird unsere nationale Verteidigung gesteuert. Und Carter dann auch nochmal, also die ist heute auch so ein bisschen dämlich, ne? Also vorhin so von wegen, oh Gott, was ist das, ein Bild? Und jetzt so, for all of your Ronda.
Das ist, ja, wie in der letzten Folge, sie ist noch ein bisschen so Daniel-mäßig drauf. Ich weiß nicht, das ändert sich wahrscheinlich demnächst mal wieder, aber irgendwie ist...
Na, also Euronda ist diese Nation und sie fragt, for all of Euronda? Also, hallo, National Defense, Euronda ist die Nation, also, was für eine blödsinnige Frage.
Wir verteidigen nur 2,2 Quadratkilometer, der Rest ist...
Genau, der Rest ist egal und Allah bestätigt das. In dem Moment geht aber ein Alarm los und ein Controller sagt, eine Enemy-Aufklärungsdrohne kommt uns näher, Sir, und dieser Controller wird gespielt von Stephen Park, mitgespielt in einmal First Wave, zwei weitere Male SG-1, Shepard in Earthsea, einmal Eureka, einmal wie die Besucher, Klaus Schnurrbart in The Strain, Ich weiß gar nicht, wer das sein soll.
Ich habe keine Ahnung. Bei IMDb
stand Klaus Schnurrbart, hieß der Charakter.
Das klingt auf jeden Fall interessant, der Charakter.
Also ich habe The Strain geguckt, aber ein Herr Schnurrbart kam er da nicht unter. Aber Alla bedankt sich auf jeden Fall und erzählt dann hier, ne, er zeigt auch so komische Kampfstationen. Und ja, hier.
Ich fand es dann so ein bisschen Matrix-mäßig aus, diese Liegekapseln
und ja, so mit dieser grünen Beleuchtung. Ja. Jede Station kann eine Formation von unbemannten Aerofighters wohl steuern. Und ja, er zeigt dann auch noch auf die Leute, die da irgendwie in diesen Stühlen sitzen und sagt dann hier, wegen diesen Männern und Frauen kommen Bomber sehr selten, also kommen Bomber sehr selten wieder zurück in ihr Heimatland. Und Tirk sagt dann, most impressive, wobei ich mir dann denke, hey, man sieht doch überhaupt nichts. Also das sind ein paar Liegen.
Ja. Also, aber die sehen halt wie Matrix aus, das finde ich da cool.
Ja, und hier erkundigt sich auf jeden Fall, wie sieht's denn aus hier, Bodenangriff und nee, das wäre in Jahren nicht passiert, aber wieso denn outnumbered und surrounded, sagt Tiag. Dann könnten sie dann nicht irgendwie das zu ihrem Vorteil nutzen. Na, sagt Pharrell. Die Atmosphäre von Yonder ist vergiftet. Die Oberfläche wäre unbewohnbar. Und ja, Daniel, ach, der ist heute auch wirklich nervig, ne? Also wegen, er fängt dann schon wieder an, so von wegen, er wollte ja vorhin das evakuieren. Ja, wofür kämpft ihr denn, wenn es da überhaupt nichts mehr gibt, wofür man kämpfen sich lohnt? Ja, das ist doch nicht immer so und wird auch nicht so immer so sein. Und er lenkt aber ab und sagt dann auch hier, dann Avenue Craft kommt an. Immer näher. Würde irgendjemand von Ihnen das Ding gerne abschießen? Ja, Pharrell, als und hier so ein bisschen skeptisch guckt, sagt dann, ach ja, das sind Unmanned Reconnaissance Drones. Die wollen nur gucken, wie viel Bombenschaden.
Die wollen nur spielen.
Wie viel Schaden durch die Bomben angerichtet worden sind. Und Daniel fragt nochmal, ach, wirklich Unmanned? Ja, ja, hier, ich kann Ihnen hiermit dann auch demonstrieren, Colonel.
Bei Picard hätte es sowas nicht gegeben. Ja, darf ich mal schießen? Ja, nein.
Nee, nicht, wenn Picard den anbietet zu schießen. Ist ja nicht so, als hätte O'Neill gefragt, hier, lass mich mal schießen.
Nee, stimmt, aber...
Ja, aber auf jeden Fall Alarm möchte denen das gerne dann diese Möglichkeit geben, das Ding jetzt irgendwie zu steuern, damit sie wissen würden, was man denen denn im Tausch anbieten könnte. Und O'Neill nickt und ja, er setzt sich dann auch an dieser Station, macht noch einen blöden Witz, er fragt nämlich, ob das Ding den Quarter nimmt, ne, wie in der Spielhalle. Ja, legt sich dann hin, diese, ja, das ist so eine Art also so eine Halbschale, die sich über seinen Kopf stülpt, also so nach vorne, es ist mehr so ein Screen, so ein grüner, die Rückenlehne richtet sich automatisch auf, ne, ist ja im Flugzeug auch immer so, ne, die Rückenlehne in eine aufrechte Position bringt. Und Ferrer erklärt dann, ja, hier das Waffensystem wäre wohl rein intuitiv, Handkontrollen wären Secondary und Targeting und Vectoring. Würden wohl direkt durch das neurale Interface gesteuert und ja, er muss es sich von Carter erklären lassen, ja, es tut alles, was ihr meint, tun will oder was sie wollen, dass es tut, dann aktiviert sich auch schon die Station. Wir sehen aus und hier, also wir gucken, ja, so es wechselt so ein bisschen, wir sehen einen Himmel, manchmal gucken wir auf O'Neill, wo dann sich dann die Lichtreflexe in seinem Gesicht spiegeln und ja, und hier stellt dann auch fest, boah, dass das Ding irgendwie rasend schnell ist, indem er da irgendwie sitzt oder Dinge, weil Pharrell erklärt nämlich auch direkt, hier, er würde wohl mehrere Aerofighters direkt steuern. Information, und hier sieht dann aber auch endlich den Feind, wobei es könnte auch alles mögliche andere sein, und hier weiß ja nicht, wie der Feind aussieht.
Ja.
Na, also eigentlich könnte auch einen Friendly Kill machen oder sowas. Ja, hier, 11 o'clock, 11 o'clock, und, ja, dann schießt er sich dann drauf ein, zerstört das Teil dann auch und sagt dann, geil. Ja, O'Neill entlässt, die Station entlässt dann auch O'Neill und Alla sagt dann auch, ja, gut gemacht. Und O'Neill, ja, cool, cool. Not bad, not bad. Dreht sich dann zum Nachbarpiloten um und sagt dann, hier, ist das nicht gut für einen alten Mann? Und ja, der Typ guckt ihn zwar an, aber also es hätte noch gefehlt, dass ihm so Sabber aus dem Mund rennt. Also so ein Tiag-Ausdruck, ja. So voll unresponsive und man erkundigt sich auch direkt, was mit dem ist. Und ja, Olan wäre wohl einer der besten Piloten, aber den meisten seines adulten Lebens hat er in diesem Stuhl verbracht und dieses...
Nicht mehr so viel Elan, der Olan.
Ja, das neurale Interface würde einen
dann aus,
ja. Schädigen und so, keine Ahnung, sagt er auch. Wenige von uns können das überhaupt noch tun, sonst würde man genauso Gemüse wie Olan. Dieser Olan wird übrigens gespielt von Chris Keeler. Er hat eine ganz, ganz ausgiebige Schauspielkarriere, hat einmal in Highlander mitgespielt, dann ein weiteres Mal in SG1, sonst gar nichts. Ja, okay, bei der Mimik, vielleicht hat er die immer. aber,
ja. Da hat es Christopher Judge zu mehr gebracht mit der Mimik.
Ja, er kann wenigstens mit den Augenbrauen zucken.
Ja.
Und ihr dann völlig, völlig entsetzt. Deswegen, nein, nein, Colonel, keine Bange, hier so kurz, wie sie da drin waren, da, das tut nichts. Aber lassen Sie uns jetzt auf unsere neue Allianz anstoßen. Und ja, er geht. O'Neill dreht sich dann nochmal um zu dem Ola, der da immer noch sabbernderweise in seinem Stühlchen sitzt. Und dann sind wir in einer, ja, Festhalle oder so.
Genau, SG1 sitzt dort am Tisch und es wird Essen gebracht und Alla öffnet eine Flasche und die ist wohl was besonders ja, wertvolles und der wollte die eigentlich aufbewahren und dann erst zum Ende des Krieges anstoßen. Ja, aber jetzt ist es wohl eine gute Gelegenheit und möge die Freundschaft zwischen unseren Welten der erste Schritt in diese Richtung sein und ja, auf die Freundschaft, Meryl ja, auf die Freundschaft, Daniel auch, auf die Freundschaft und es ist wie
Auf die
heißt
Freundschaft.
das? Nee, ich meine, hier, wenn du so, oh, ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt, wo du sitzt und dann hier Stille
Flaschendrehen.
Post, genau,
Achso, ja, Stille Post.
genau, weil bei Carter kommt nur an oder sie sagt dann halt nur noch Freundschaft und Uni auch. Ja, ist ein bisschen, trinkt dann sowas, sieht ein bisschen weinmäßig aus. Tialk
Also
denkt nicht
im
daran,
Englischen ist es nicht so.
dass,
Alle
ja.
sagen to friendship.
Okay, Tialk lässt sein Glas umrührt und Ada guckt auch Richtung Tialk so, willst du nicht mit uns anstoßen? Und ja, ich trinke niemals Alkohol. Aha. Sieht jetzt nicht so begeistert aus, der
Wobei
Ada.
man dazu sagen muss, dass das trotzdem unhöflich ist. Also er könnte ja sein Glas wenigstens erheben und mitprosten, trinken
Ja.
muss er ja nicht.
Aber es ist Tialk, ne? Ganz oder gar nicht. Es
Naja.
ist, ja. Pharrell meint dann noch,
Sie lenkt
ja,
ab. Allah guckt
ja,
nämlich irgendwie
genau.
beschickert.
Ah, unser Waffensystem hat dich wohl beeindruckt, Colonel. Und jetzt ist er praktisch im nicht Tok'ra-Modus, sondern im die anderen
Tolana.
Tolana. Weil er sagt auch das wie in der einen Tolana-Folge. Ja, wir nehmen ein Dutzend. Das so,
Kommt diesmal
genau.
aber besser an.
Ja, alle lachen jetzt nämlich. Also er wird da für diesen Satz hier nicht kritisch beäugt. Ja, und Farrell meint, das also ist schon krasses, leckeres Essen, was ihr hier mitgebracht habt. Also die haben da auch was mitgebracht und ja, Uni, bei uns gibt es noch Besseres, glaub mir. Und Farrell, ja, bei uns gab es eben viele Jahre nur dieses hydroponisch gezogener Hefe. Das klingt irgendwie nicht so.
Hydroponisch, wie hydroponischer Garten halt, wie auf der Voyager.
Ja, klingt halt nicht ganz so lecker, weiß ich nicht.
Ne, Weizen.
Ja.
Er sagt ja auch, hydroponisch
Also, ja.
gewachsenes Weizen. Also da gibt es
Bisschen
halt
eintönig.
Weizenkleie und Brot und
Ja,
hast du nicht gesehen.
toll. Alles dabei. Ja, also in Deutschland sind sie. Nein,
Oh
nein.
wei, da kannst du hier auch vegetarische essen. Also die viel, viele von diesen vegetarischen Ersatzprodukten, die bestehen doch alle
Ist
nur aus
auch true.
Weizen.
Ja.
Mit Geschmack.
Ja, ist es das, was ich denke, meint Daniel und sie nickt dann. Und Carter, ja, euer Energiebedarf ist bestimmt recht hoch. Und Alarm meint, ja, das ist. Arbeitet ihr auf der Erde nicht mit kontrollierter Fusion? Und Carter ist ein bisschen überrascht. So. Und O'Neill, was? Kontrollierte?
Interessanterweise, dass er kontrolliert anmäkelt, anstatt Fusion.
Ja.
Ist also irgendwie das
Vielleicht wirkt
falsche
der Trink
Wort.
schon.
Vielleicht das
Ja,
ist das
vielleicht.
falsche Wort.
Ich weiß ja nicht, wie dieser Trink da auf Euronda reinballert, also wie das da bei denen ist. Ja,
Ist
und
das
Ala meint
Wodka?
es.
Die haben doch nur Weizen.
Ja, stimmt. Ah, stimmt, ja. Das ist eine äußerst effiziente Methode hier der Energieerzeugung und leider, ne, ist es hier, braucht man dafür Deuteriumoxid-Treibstoff. Keine Ahnung, Deuterium ist für mich immer Star Trek, den wir für den Betrieb der Reaktoren brauchen und das ist halt leider knapp geworden. Carter rechnet das ins Deutsche praktisch oder in Englisch um. Ah, schweres Wasser, also das ist normales Wasser, Sir, ne? Wenn wir beide Wasserstoffatome durch Deuterium und O'Neill fährt ihr in den Satz, ich weiß, was schweres Wasser ist, Major, es wiegt mehr als normal. Nein, sagt er so nicht, aber also er will jetzt hier nicht ins Detail
Ist der
und will sich
Eisenanteil
nicht
einfach
an.
höher? Deshalb
Genau,
ist das schwer.
will sich nicht anmerken, es ist dann gesünder. Will sich nicht anmerken lassen, dass er das irgendwie vielleicht gar nicht
Nee,
so
ich glaube,
weiß.
er weiß das. Er
Oder?
ist da beim
Ja, meinst
Militär,
du?
also schweres Wasser, das wird ja auch bei
Ja,
Bomben
okay.
benutzt und sowas.
Ja.
Also das könnte er
Aber ob
schon
man das.
kennen.
Ja, könnte er schon gehört haben, ja. Er ist auch schon jetzt, hast du auch vorhin gesagt, im Verhandlungsmodus, denn er meint, ja, wenn es euch ausgeht, könnte man euch, also könnte man die doch mal gern beliefern. Und Ala, ja, super, Eisgegenleistung. Können wir euren Leuten beibringen, hier unsere Waffensysteme, wie man die baut? Kampfflugzeuge, Abwehrsysteme, Fusionsreaktoren. Und O'Neill, oh, klingt fair. Sam so, und O'Neill, Carter. Und Carter so leise, Medizin, Sir. Und O'Neill dann, ah ja, hier, wir waren auch beeindruckt von diesem Beta-Caro-Candice-Zeug. Ah ja, hier, Beta-Kantin. Aber natürlich, Und
Daniel, ich zieh die total über den Tisch, ne? Also von wegen so ein bisschen schweres Wasser und dafür kriegen sie einfach alles.
Guter Deal, ne? Ja, ist doch super. Ja, Uni so, Daniel, und wollen sie denn nicht wissen, was sie mit dem schweren Wasser anstellen? Und ja,
vor allen Dingen,
wozu sollte das wichtig sein? Wurde doch schon gesagt.
Ja, eben, genau. Er hat doch gerade erklärt, wofür sie es brauchen. Und Daniel, wofür braucht ihr das? Hab ja nicht aufgepasst, hab ja so einen Sekundenschlaf.
Ja, oder dieser Wodka, er ist es nicht gewohnt, wer weiß. Und aller, ja, die Energie, ne, wir brauchen es doch hier, um die zu regenerieren, und wird dann auch den Abwehrsystemen zugute kommen, Dr. Jackson, und hier sieht Daniel an. Daniel und aller dann, ja, falls es nötig ist, ne, sein sollte, um den Feind anzugreifen, und Daniel setzt sein Glas ab. Jack, O'Neill, Daniel, sollten wir diese Diskussion nicht später führen? Also dieses andauernde Namengesage hat mich jetzt an Nemesis Teil 1 erinnert, da gab es auch so eine Szene.
Oder an so einen Sissi-Film. Oh, Sissi, oh Franz, Franz. Oh Sissi, ja. Oh Franz.
Sissi, Franz.
Was ist das?
Dein Name.
Genau, und Daniel findet eben, das ist jetzt nicht so eine gute Idee, und man müsste ja alles tun, um den Krieg, dass das aufhört, und der ist ja schon jetzt generationenlang. Daniel versteht das auch, Allers Punkt, aber klar ist auch, dass das Geld, ne, das, da wäre es möglich, das gesamte Volk in eine andere Welt zu führen. Also wir jetzt nochmal hier auf dieses Evakuierungsszenario, was aus seiner Sicht jetzt irgendwie das, was man machen könnte, will es den irgendwie schmackhaft machen, schafft es aber natürlich nicht, denn Allah führt aus, eben es gibt diese ganzen tausenden Leute noch in diesen Kühlkammern, die wir ja vorhin auch schon gesehen haben. Und Daniel, also für Daniel ist das jetzt keine Argumentation, er meint halt, ja, dann holen wir die halt da raus und die gehen woanders hin.
Der Daniel, ja, was Daniel aber in der ganzen Geschichte vergisst, die haben zu wenig Vorräte schon für sich selber und sind auf das...
Dann müsstest du die noch...
Genau, du müsstest sie auch versorgen, weil wenn du auf einen anderen Planeten gehst, musst du erstmal anfangen, da irgendwie was aufzubauen, damit du dich selber versorgen
oder kannst. Oder SG-1 liefert tausende von mobilen Tiefkühltruhen.
Tiefkühlpizzen. Und bei McDonald's.
Genau.
Fahren sie dann mit einem dieser, mit dem Hippie-Bus durch den McDrive und sagen dann, wir hätten gerne 3500 Hamburger.
Zum Mitnehmen. Aller, ja, was für einen Sinn hätte das gemacht? Das ist doch unsere Heimat hier, und Daniel tut es auch leid, aber er versteht immer noch nicht, warum er jetzt hier Krieg führen soll, wenn wir euch eine Lösung aufzeigen. O'Neill will das Thema beenden und sagt auch, Daniel, das Thema ist jetzt erledigt, und der macht aber weiter. Ihr habt doch gesagt, die Atmosphäre ist vergiftet. Was bleibt euch dann hier noch?
Außerdem haben die sich freuen, die haben sich ja gemeldet, dass der Feind kurz davor ist, hier alles kurz und klein zu schießen. Da hat man keine Zeit, noch tausende Leute gezielt und kontrolliert aus dem Tiefschlaf zu holen.
Genau, das, nee.
Und durchs Gate wird dann zu schicken.
So, also das wird Tok'ra-mäßig sein, einfach ein paar Dokumente mitnehmen und weg da sind. Ja. Das kannst du da nicht groß. Ja.
Wobei, sie haben ja auch Zeit, irgendwie sich zu besaufen und zu vollzufressen.
Ja, für sowas muss
mit Weizenkleie. Zeit
sein. Allah kann da nicht antworten, und dann beginnt wieder die Erde zu zittern. Erneuter Angriff, und der Soldat da einer sagt auch, ja, hier feindliche Bombergeschwader sind in den Luftraum eingedrungen, und du hattest es ja, glaube ich, vorhin schon am Anfang erwähnt, ne, was war es?
Zwei.
Einmal am Tag.
Und zwei Bomber am Tag, wo ich mir denke, hallo, bitte, die haben hier irgendwie diese Aerofighter-Geschichtchen oder sowas, da sollte doch nichts durchkommen.
Ja, wie lang, vielleicht sind die alle da wie dieser Typ, der das schon so lange macht.
Nee, der ist ja immer noch ein guter Pilot, wenn er mit dem neuralen Interface verbunden ist. Der ist einfach nur sonst so nichts mehr zu benutzen.
So, aber das kriegt er hin, ja, okay. Und Farrell, ich will mal Colin Farrell, ist auf Verteidigungsstation. Und
Roter Alarm.
Ja, sorry hier. Genau, entschuldigt uns. Wenn ihr uns eine Entscheidung mitteilen wollt, ne, wir sind im Kommandoraum, und ja, sie verlassen den Raum, der erzittert erneut. Und O'Neill dann, ja, wenn ich das nochmal sage, dann sollten sie die Klappe halten, und davon habe ich nichts gehört, meint Daniel. Und O'Neill, war wohl zu subtil, und Daniel, ja, ausnahmsweise kann ich nicht mal zu Ende, und O'Neill, Carter, und Carter so, wie lautet unser erster Befehl, meint O'Neill, und Carter, ja, neue Verbündete suchen und Technologien finden, die uns vor den Ghoul schützen können. Ja, und jetzt, ja, haben wir das jetzt nicht ausgeführt, den Befehl, meint O'Neill, und Daniel, ja, ich dachte, wir sind eigentlich hier, um denen zu helfen. Tun wir das nicht? Fragt Tjalk. Also es ist jetzt alle gegen einen.
Wobei hier dieser Ausspruch ist ja auch cool, ne? Von wegen to seek new allies und sowas. Das hat so ein bisschen was von Star Trek. To seek out new civilizations.
Ja, stimmt. Da hast du recht.
Das ist ja jetzt schon eine 4-Jahre-Mission.
Ja, Daniel so, nee, ihre ganze Welt steht in Flammen und wir bieten ihnen Benzin an. Wozu soll das gut sein? Ja, bei den Benzinpreisen ist das doch nett. Ja. Und hier, ja, ich dachte, sie benötigen Wasser. Und die, danke. Und Daniel, ja, das war eine Metapher für und... Also, ja, schon ein bisschen aktuell die Folge im Zeitgeschehen. Und O'Neill, ja, dir gegenüber ist das höchst unfair. Die Entscheidung ist gefallen. Daniel ist irgendwie enttäuscht. Ja, war doch wohl nie unser Ziel, ihnen zu helfen, oder? Wir sind nur hier, um uns zu helfen.
Ja, was denn? Sie leben. Also mal ganz ernsthaft, sie helfen ihnen ja trotzdem. Also wenn
genau, sie, indem sie die dann mit schwerem Wasser...
Ja, ne, also wenn sie nur ihren Schild, sie können damit überleben. Ne, wenn sie da nicht weg wollen, dann ist das halt so. Ne, ist ja okay, man kriegt, die bekommen, was wir, sie wollen, wir bekommen, was sie...
Man kann die jetzt nicht so zu ihrem Glück zwingen, ne? Oberste Direktive, und
ja, Daniel will sie alle am besten alle deportieren, wo ich mir dann denke, das ist jetzt auch ein bisschen faschistisch.
Und O'Neill meint, Carter, schnappen Sie sich hier Daniel und sagen Sie Hammond, wir sind im Geschäft, und sie bestätigt das. Und Daniel ist jetzt aufgebracht, noch mehr als zuvor schon. Ja, ihnen ist völlig egal, was mit denen passiert. Ne? Sie wollen nur deren Technologie und nutzen ihre Notlage aus.
Er hat das mit den Standing Orders nicht so verstanden. Vor allen Dingen, das ist das Militär. Wenn er bei der Heilsarmee sein wollen würde, vielleicht hat er die Armee verwechselt.
Ja, vor allem in der letzten Folge hat er ja Befehle gegeben mit dem U-Boot. Ja, jetzt könnt ihr das machen.
Ja, ja, nee, aber den hat das da echt vielleicht verwechselt. Ne? Der glaubt, er ist bei der Heilsarmee.
Wer weiß. Und ja, so in etwa meint O'Neill eher spöttisch. Und ja, die kriegen das, was sie wollen. Und wir kriegen das, was wir wollen. Hatten wir eben ja auch schon eher festgestellt. Und ne, gibt es da ein Problem mit Carter? Und ne, schon unterwegs, meint sie. Ja, dann wendet sie sich ab, aber Daniel bleibt ein bisschen betröppelt stehen. Ja, sagte trotzdem, diese Diskussion ist noch nicht beendet. Ja, und O'Neill dann laut, ja, da haben Sie recht, Daniel, bei Ihnen ist nie was zu Ende. Es ist immer dieselbe Tour. Schon damals auf der Autofahrt wolltest du immer schon, dass wir ein McDonald's-Eis kaufen, aber ich sage, wir fahren zu Burger King. Nein. Aber es hatte so ein paar Vibes davon, dass sowas vielleicht schon immer mal passiert ist.
Ja, wobei Daniel ist so ein bisschen wie so ein Kind an der Supermarktkasse. Nein, du kriegst kein Eis, heißt du, sondern rumstampfen rum. Ich will aber.
Wir haben noch Brot zu Hause, Daniel. Schluss jetzt. Aber das hat doch gar nichts mit mir zu tun, meint Daniel. Und O'Neill, ja, Ihnen ist wohl nicht klar, was Sie uns hier anbieten. Und ja, Daniel nochmal, zu welchem Preis?
Schweres Wasser. Den Preis kennen.
Genau. Und O'Neill, sie kapieren doch einfach gar nichts, dreht sich dann um und Daniel schreit dann, ja, wo wollen sie hin? Und ich will den Leuten hier helfen, meint O'Neill. Und ja, verschwindet dann, Tirk folgt ihm auch und...
Eigentlich hätte die Szene man viel, viel besser machen können, ne? Was ich weiß, ne? Carter sagt, wir sind auf unserem Weg, Daniel will doch irgendwas erwarten und Carter zieht ihm an Ohr und zieht ihn mit.
Komm jetzt, das, Daniel,
das hätte ich so gefeiert. Hätte
gepasst, stimmt, ja. Genau, dann sind wir wieder im Stargate Center im Control Room.
Ja, Carter und Daniel kommen dann in den Kontrollraum von unten und Daniel ist wohl immer noch am Labern und motzig. Und Carter dann, ich verteidige ihn noch nicht. Ich glaube ihm, also ich bin derselben Meinung und was tun wir denn hier? Und ja, irgendwie Hammond steht dann da vor den Computern und fragt dann auch hier, was ist denn hier los, Major, Doktor? Und ja, Carter, Gunnar O'Neill. Sagt dann, Colonel O'Neill hat uns Zugang verschafft zu praktisch jeder Advanced Euron Technology und dafür hätten sie gerne nur eine unspezifizierte Menge an Schwerwasser. Und das ist alles, was sie wollen und Hammond dann auch so von wegen, hey, hier, aber wozu brauchen sie das dann? Und Daniel feiert sich schon so richtig, ja, das ist genau die richtige Frage, weißt du, fehlt nur, dass er jetzt noch dem General auf die Schulter klopft, richtig, Bro. Und Deuterium erzählt dann Carter und Hammond dann, ja, da kann man doch nukleare Waffen rausmachen, ja, die benutzen das aber in einer anderen Methode, die benutzen das anders, ne, Nuclear Fusion Generator und Hammond dann, oh, Fusion? Ne, und nicht controlled, wie andere Leute vorhin, ne?
Wie vorhin, ja.
Ja, das, Allah hat gesagt hier, das würde ihnen so viel Energie verschaffen, dass sie nicht besiegt werden könnten. Und Hammond steht dann trotzdem auch noch so ein bisschen, die wollen uns wirklich bedeuten. Also er kann vermutlich sein Glück auch nicht glauben, hier so ein bisschen Wasser. Ja. So wie Tiag vorhin sagte, die wollen uns da wirklich die ganze Zeit. Ja, klar. Wir sind ja auch verzweifelt, sagt Daniel und everything. Also man ignoriert Daniel so ein bisschen. Die sind uns bestimmt 100 Jahre voraus und vielleicht sogar mehr. Aber wenn wir nicht bald handeln, werden sie overwhelmed, also besiegt. Und Hammond dann auch zu Sergeant Seiler, leg mal los. Und der sagt dann auch, jo, und geht dann. Und ja, Daniel ist da irgendwie noch total zerknirscht. Und Hammond fällt das dann auch auf. Ja, was ist denn los hier? Ja, aber, ne, Sie haben es doch selber gesagt, wir sollten keine Ressourcen investieren, um einen Krieg zu gewinnen. Und ja, Hammond sagt dann, nee, ich meinte etwas anderes. Military Assets, Human Life. Ja, aber was ist denn mit der Moral? Und ja, aber ja, das ist doch, keine Ahnung, sagt er, wenn wir jetzt einfach nur schweres Wasser liefern, dann ist die Moral für die Katz und so. Und ja, Hammond versucht es dann anders, ne? Könnte noch einen Fuß aufstampfen und sagt, hier, Apophis ist es immer noch, der könnte uns direkt auslöschen. Hier, wir sind dafür da, dies zu verhindern. Und ja, ich verstehe das wirklich. Und ja, aber er versucht es dann trotzdem nochmal und sagt dann, ja, wir haben jetzt nur eine Seite der Geschichte gesehen. Wir wissen noch nicht mal, warum sie, why they are fighting. Und Carter sagte, for their lives. Das funktioniert aber auch nur im Englischen, ne? Wieso kämpfen sie um ihr Leben? Nee, das wäre, wofür kämpfen sie?
Ja, also im Deutschen ist, sie wollen ihr Leben retten, ja.
Ja, aber ja, was machen sie denn damit? Sie könnten ja auch was anderes benutzen. Tide of War könnten wir ändern. Hier, gegen den Gegner, von dem wir überhaupt nichts wissen. Und ist das wirklich der richtige Weg, deren Technologie zu kriegen? Ist das der richtige Weg, das zu tun? Und Carter tutet plötzlich ins selbe Horn. That's a fair question, Sir. Irgendwie, vor allem, warum Carter da jetzt ins selbe Horn tutet? Ne? Also Moral hat noch niemandem geholfen, ne? Das ist kein Schild. Du kannst ja nicht vor Apophis stellen und sagen, hu, ich hab Moral. Und Apophis sagt, oh Gott, das ist undurchdringlich. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Also, es ist, weißt du auch, dass das Daniel nicht einleuchtet? Ne, also,
er ist halt ein Zivilist.
Ja, aber weißt du, ne, man hat ja auch eine Bedrohung, vor der es sich zu schützen gilt. Da kann man sich solche Feinheiten jetzt auch nicht unbedingt
erlauben. Er ist halt das Gewissen von SG-1.
Ja, für solche Fälle bräuchte eigentlich O'Neill irgendwie so einen Beutel, nicht mit Juckpulver, aber hier so mit Pollen. Weißt du, immer wenn Daniel irgendeinen Blödsinn redet, nimmt man sich so ein bisschen auf die Hand, pustet ihn damit an, dann hört er nicht mehr auf zu niesen und hält wenigstens die Klappe. Ich weiß es nicht. Wir wechseln auf jeden Fall zurück nach Euronda in den War Room.
Ja, O'Neill und Teal'c betreten diesen. Auf dem Tisch in der Mitte gibt es so eine strategische Karte und es ist ein bisschen hektisch da. Ja, Farrell meint, schickt die eine Formation nach Westen. An dieser Front ziehen sich die Bomber zusammen und zu O'Neill, wie lange noch? Und Teal'c, ja, Major Carter und Daniel Jackson werden sicher bald zurückkommen und Farrell, ja, es sind so viele und braucht ihr noch Piloten?
Vor allem hieß es vorhin ein, zwei Bomber. Wie können sich denn ein Bomber zusammenziehen?
Bisschen untertrieben haben sie da am Anfang, ja. Und Farrell, ja, können wir gebrauchen. Uni und Teal'c besetzen nun zwei dieser Stationen und ein Soldat meint dann hier Zielerfassung, Flieger, Schwadrone 3, feindlicher Bomber auf Position 0043, Telefonnummer hier, 0190. Und Uni sind, also erfasst das Ziel. Ja, dann geht's weiter in dieser Basis vor dem Stargate, in der eurondanischen Basis. Sam und Daniel kommen nun mit, weiß ich nicht, ob es die erste, aber wahrscheinlich die erste Lieferung mit diesem schweren Wasser da an und Allah läuft ihnen schon entgegen. Ah, das was? Das ist alles, was ihr mitgebracht habt? Und ja, für den Anfang, meint Carter, aber das reicht doch nicht mal für einen Tag. Ja, sie meint, ja, wir kommen ja mit noch mehr. Wir dachten, wir bringen erstmal hier ein bisschen was, damit ihr was habt und kommt da noch mehr? Kann ich mich darauf verlassen? Also ist da sehr drauf bedacht, dass er jetzt bitte noch schnell mehr kommt und Carter, ja, wesentlich mehr.
Wobei eigentlich könnte man es ja, weißt du, ja, dann hätte Daniel vielleicht ein anderes moralisches Problem, weil eigentlich könnte man denen ja so ein bisschen schweres Wasser geben, man greift die ganzen Pläne ab und dann liefert man nichts mehr. Dann Daniel muss da die Klappe halten, weil sie haben zu wenig, um diesen Krieg weiterführen zu können. Aber er würde vielleicht dann rummeckern, dass man sie beschissen hätte.
Genau, also das stimmt. Allah meint zu seiner Begleitern dann, ja, hier reichert die Reaktoren mit diesem schweren Wasser an und stellt die Verteidigungsfelder auf volle Kraft. Das soll wohl eine Demonstration für den Feind sein und man müsse jetzt irgendwie Stärke zeigen, dass man die zurückgewinnt. Ja, eine Explosion dann wieder erschüttert den Raum und in der Zwischenzeit hätten wir noch einige Fragen, meint Daniel und Allah jetzt ungeduldig. Ja, hier, sobald der Angriff überstanden ist, werden wir alles liefern, wie versprochen. Ne? Kommt, hier ist es nicht sicher. Miniszene. Im Kontrollraum dann ein Soldat, meint ja, feindlicher Bombe über der Stadt und O'Neill, ja, Teal'c, schnappt dir den linken Vogel, ich mit den anderen und der bestätigt das. Jack steuert dann so eine kleine Squadron von, weiß nicht, Jägern dann und schießt den Bomber ab. Merkt man halt eine Explosion und die ist auch da in der Basis spürbar noch, ja.
Ja, was hast du aber irgendwie eine Szene übersprungen?
Okay.
Also, ne, T-Rex sagt, I have it, O'Neill, und dann sieht man, wie sie fliegen. Da wird noch nichts vernichtet. Da weichen sie noch aus. Und ja, wir wechseln in diesen Dining Room wieder und ja, man hört von außen wieder Bombenhagel und dann sagt, oh, das ist aber nah. Und er sagt dann auch, die sind direkt über uns, über der alten Stadt. Und ja, ich möchte Ihnen aber jetzt noch ein anderes Wunder zeigen, was man mit Ihnen teilen möchte. Und er berührt eine Wand und das ist scheinbar ein Hologramm, weil das Ding wird nämlich durchsichtig und man sieht einen großen Generator, der sich langsam dreht. Also das ist eine große Turbine. Da sagt man auch hier, der Field-Generator ist in der Lage, so viele, also die Wucht der Bomben, also von vielen Bomben, wie ein großes Schild abzuwehren. Ja, es erzeugt ja auch ein Schild, also dass wie ein Schild funktioniert. Ja, das hat unsere Leute vor der Zerstörung geschützt, schon mein ganzes Leben lang. Und ja, scheinbar wird jetzt auch das schwere Wasser da reingekippt, weil der Generator dreht, also dieser Rotor dreht sich jetzt ein bisschen schneller. Das stellt auch Ala fest und sagt dann auch hier, das schwere Wasser hat das gestärkt. Und wie lange wird denn das wohl andauern? Reichen? Ala sagt, ja, ein paar Stunden. Ja, Kater auch so. Ja, in der Zeit werden wir bestimmt was mehr schicken können. Und dann erschellt offensichtlich ein Stein vom Herzen, der dann in den War Room zurückkullert.
Diese Energie, also dieser große Feld- oder Energiegenerator, das ist halt auch, hat Ähnlichkeiten zu dem großen Kratfeld von Into the Fire. Ja, das war wohl vielleicht unbeabsichtigt, aber eben da wurde CGI wiederverwendet und deshalb, ja, sieht ja halt ähnlich aus, ne? Man muss halt auch Kosten sparen. Ja, im Kontrollraum von dieser eurodanischen Basis, O'Neill steuert ja immer noch diese Squadron da an Fightern und meint, meiner verabschiedet sich gleich und ja, er jagt dann diesen Bomber bisschen durch diese Stadt oder Häuserschluchten da und ja, schafft es auch ihn abzuschießen. Ich finde, es sieht immer so noch wie so ein Computerspiel aus da. Doch seine Flotte fliegt da in die Explosion rein und für einen Bruchteil von einer Sekunde sieht man da zwei Piloten drin und die Station wird dann deaktiviert und O'Neill reißt die Hände vor den Augen. Oh Gott. Dirk fragt nach, ob alles okay sei und ein Soldat merkt dann, ja, feindlicher Bomber zerstört und ja, was war das denn? Meint O'Neill und Farrell dann, ja, deine führenden Abfangjäger haben eben die Kontrolle erwischt, die Bomber. Und O'Neill, ja, ich habe da Menschen gesehen in dieser Kiste. Ich dachte, die Bomber wären umbenannt. Ja, da hat er am Anfang schlecht zugehört, der Folge, denn Farrell sagt auch, ja, ich habe gesagt, die Aufklärer seien unbemannte Drohnen. Und ja, sie stellten einfach ein Ziel dar und eigneten sich da gut für eine Demonstration. Die Bomber sind halt aber bemannt und du hast mehrere Feinde getötet, Colonel, und dafür danken wir dir. Ja, Uni schaut nicht so wirklich begeistert aus. Dann weiter im Konferenzraum der Basis. Die sitzen alle mit SG-1, die Eurondaner am Tisch, stoßen an auf den, ja, Sieg steht hier, aber es ist ja, die haben den kurz diesen Kampf da gewonnen, der wahrscheinlich jeden Tag immer wieder kommt, deshalb, ja.
Ja, Feste feiern, wie sie kommen, also.
Ja, okay, Prost nicht zu, wir werden ihn nie vergessen, meinen die Eurondaner und trinken dann, ja, und Tjerk, wen werdet ihr nie vergessen und Ala, ja, mein Vater, ne, das durch seine Vision hat unsere Nation überlebt. Verstehe, meint Tjerk, Ala führt es aus. Ja, in unserem Volk ist es üblich, neue Allianzen zu formalisieren. Als Gegenleistung für unser ganzes Wissen, ne, dann, also Technologie und Medizin, liefert die Erde uns so viel schweres Wasser, wie wir benötigen, um diesen ewigen Krieg für immer zu beenden. Um das zu präzisieren, Colonel, etwa das 3- oder 4-fache dessen, was ihr heute geliefert habt und pro Tag. Bitteschön. Und Carter, ja, ergibt eigentlich schon mehrere Tonnen im Jahr, Sir. Also ist jetzt schon nicht mehr so wenig. Ja, und Ala, ja, das ist doch ein geringer Preis für dem, was ihr dann von uns bekommt. Und Farrell dann, ja, Ala, hörst du's? Und, also es ist ruhig. Und ihr so, was ist jetzt? Und Ala, ja, Ruhe. Welch seltenes Glück. Ja, wenn sie mit voller Kraft hier laufen, die Generatoren, dann sind wir unangreifbar, wie zu meiner Kindheit. Ich möchte vorschlagen, dass wir das niederschreiben, was uns bereits in Gedanken verbindet. Also wir jetzt hier schnell, ne, man muss es ja schriftlich haben für die Anwälte, den Vertrag. Daniel, sorry, ich hätte da noch ein paar Fragen. Und hier sieht etwas genervt ihn an und Carter leise zu ihm. Ja, das interessiert übrigens auch General Hammond, Sir, und Ala, naja, gut, Colonel, ich habe jetzt nichts dagegen. Also der ist jetzt ein bisschen entspannter. Ja, und Daniel fragt mal nach, so, wie hat denn dieser Krieg angefangen? Alla meint, das war eben irgendwie die feindlichen Bomben, die ersten. Das war ein Überraschungsangriff auf Euronda und er war damals 9 Jahre alt, hat die Nacht noch gut vor Augen. Ich erinnere mich noch, wie der Boden des Raumes, in dem mein Vater mich in Sicherheit brachte, eben erbebte wegen den Explosionen und ja. Ich erinnere mich an die Gewissheit, dass jeder Bomber, der sich nähert, ein weiteres Gebäude oder einen weiteren Platz, Straße in der Stadt über mir zerstört und ja, so hat das damals angefangen und Daniel, dafür haben wir allerdings nur dein Wort. Und Neil macht schon mal die Augen zu. Allah kontert jetzt. 3 von unseren besten Männern starben bei dem Versuch, die Erde über das Stargate zu erreichen, also Sterntor zu erreichen. Und Daniel, das war ein Unfall. Und ja, Allah, dann dafür haben wir nur dein Wort. Dann kurz schweigen. Und Uni, noch Fragen, Daniel? Ja, also würde gerne noch mal hier mehr über die Feinde erfahren. O'Neill schließt wieder die Augen, da jetzt nicht mitgerechnet. Ala wendet sich an Jack und wird jetzt auch ein bisschen kritischer. Ist das irgendwie noch, hat zufällig Bestandteil unserer Abmachung, Colonel? Und nö, nicht unbedingt, meint O'Neill. Und ja, was wollt ihr denn noch mehr, meint Ala? Nach allem, was wir schon versprochen haben. Ja, nur noch die Frage beantworten, meint Daniel. Und Colonel O'Neill, haben wir eine Vereinbarung? Also er ignoriert diese Frage. Und O'Neill, ja, das haben wir. Und Daniel, Jack und... Und die Daniel, halten Sie die Klappe. Sogar Tia schaut ein bisschen überrascht zu O'Neill hinüber und ist das klar genug, sagt er nochmal, als ja, O'Neill und Carter, Sir, wenn Sie zurückkehren, um Hammond zu unterrichten, dann würde ich gerne nochmal hier bleiben, um diese Fusionstechnologie zu studieren und fangen Sie damit an. Allah steht auf, es wäre mir ein Vergnügen, dir da alles persönlich zu zeigen und sie bedankt sich und verlässt mit Allah den Raum.
Irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil sie sagt ja, Sir, wenn sie zurückgehen, dann...
Und das hat sie jetzt übersprungen und...
Wieso zurückgehen? Ich denke, man wollte jetzt erstmal was unterzeichnen.
Also, stimmt. Also Allah hat gemeint, ja, machen wir es schriftlich so. Ja.
Genau, also irgendwas fehlt da jetzt. Also, oder vielleicht wollen sie es auf der Erde und ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das kann auch sein. Oder die haben die Szene vergessen.
Ja. Wir sind in einem Korridor, einem eurodanischen und... ja, SG-1 und Allah gehen Richtung Gate. Ja, Allah und O'Neill gehen vorweg. Und, ja, hier, Colonel, ich gratuliere. Sie haben ein paar Bomber abgeschossen. Das könnten Sie ja bestimmt nochmal probieren. Und O'Neill sagt, nee. Vor allen Dingen, wie kommt er darauf? Ne? Also, er hat ihn ja noch da gewarnt, dass man irgendwann Grütze ist. Ja, hier, Sie müssen sich nicht über diese Menschen sorgen. Wir wissen, hier, ne, Sie sind doch unsere Gegner. Ich freue mich schon auf Ihre Rückkehr. Ja, apropos Rückkehr, vielleicht wäre es ganz nett, ganz gut, wenn der Jafar nicht mit zurückkommt. Und Tirk, er hat doch gar nichts gesagt. Tja, es geht weniger darum, was er gesagt hat, es geht mehr darum, was er ist. Nila, naja, okay, er ist anders, das gebe ich dir gerne zu. Und ja, not like us, sagt
er. Also doch, irgendwie. Nazis.
Ja, an der Stelle könnte man sich natürlich dann auch fragen, deswegen, er ist auch ein Mensch, ne, hat er ja erzählt, aber es geht dann vermutlich um die Hautfarbe. Aber das wissen wir an der Stelle noch nicht definitiv. Und aber O'Neill fasst das wohl genauso aus und sagt dann, okay, und ja, hier nach Ihnen, sagt Allah dann zu Carter und dann geht's auch den Korridor runter. O'Neill starrt Allah hinter, schüttelt den Kopf, Daniel geht dann zum THD und will wählen und ja, aber er wird von O'Neill aufgehalten und nee, wir gehen jetzt noch nicht. Und ja, wieso denn? Ja, ich möchte und ich werde mich mit Tiak ein bisschen umsehen und du hier stellst noch ein paar Fragen. Aber hast du mir nicht gesehen? Ja, ich weiß, das war scheiße, short-sighted und I'm sorry. Und cool, danke, dass du das so offen zugibst. Und ja, hier, komm, leg los, Fragen stellen, viele Fragen stellen. Wir wechseln zurück in den War Room. Dort erklärt Allah gerade den Fusion Reactor an Carter auf einem Display-Table und kann auch sagen, ein Fusion Reactor könnte die ganze Energie erzeugen, um diese gesamte Facility zu betreiben. Und ihr verwendet wohl, ihr erzeugt Deuterium aus Seewasser und ja, sagt Carter, 70% der Erde sind vom Ozean bedeckt. Das sollte kein Problem sein. Bei unser Meer, das ist nun in gegnerischen Händen hunderte von Meilen entfernt. Und ja, hunderte von Meilen war es auch vorher entfernt. Also, das ist auch irgendwie Blödsinn. Ne? Also,
die Entfernung.
Seit dem Krieg hat sich das Meer einfach zurückgezogen. Weißt du, das wollte
oder
das
nicht mehr. Wegen dieser verdampft, wegen den giftigen. Ja.
Genau, das sind einfach zu viele Bomben, das hat das ganze Meer dann verdampfen lassen. Ja. Ne? Also, Carter schaut sich irgendwie jetzt auch die Pläne nochmal genauer an. Und ja, hier diesen Ort habt ihr doch bestimmt lange bevor der Krieg gestartet ist gebaut. Weil das auch Quatsch ist, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das hunderte von Jahren alt, also dann sähe das vermutlich anders aus. Ja, das war doch unausweichlich, sagt Allah. Und ja, wie lange haben sie denn geglaubt, hier unten zu sein? Ja, bis oben alles wieder frei von Gift ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Und ja, Allah dreht sich dann auch brüsk um, also er wurde nicht gerufen oder so. Er geht einfach und Carter schaut sich halt noch weiter diese Karte an. Und wir wechseln wieder in einen Korridor.
O'Neill und Tjerk laufen da durch die dunklen Flure. Wie ist denn jetzt dein Eindruck von Allah? Fragt O'Neill und Tjerk. Ja, er hat wohl was zu verbergen. Ja, was denn? Ja, ich bin mir nicht sicher, aber er spielt falsch. Also ein Trickbetrüger.
Im Englischen ist es ein bisschen Wortspiel. Tjerk sagt nämlich, ja, that he is concealing something. Und dann hier, ja, like what? And I'm unsure he's concealing it.
Okay. Sie stehen nun vor der Tür zu dieser Halle, wo eben die Menschen in diesen Kapseln gelagert werden. Tjerk öffnet die Tür mit seiner Zed, schießt einmal drauf.
Das ist auch gut. Er schießt nämlich auf die Tür. Also er schießt nicht auf den Verriegelungsmechanismus oder ähnliches. Ja. Also ich weiß nicht, wie so ein tonnenschweres Tor, wo vermutlich ein riesiger Hebebalken im Hintergrund ist oder so. Wie der
Hilfe, Elektrizität, ich muss aufgehen.
Genau, ich muss ja. Ist irgendwie, ja.
Sie treten an die Konsole, rufen nochmal diese Daten ab. Und hier steht was nicht stimmt im Transkript. Denn hier steht, das Bild zeigt immer die gleiche Person. Aber man muss sagen, die Bilder sind immer die gleichen Personen. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber es sind so 5, 6 Leute immer.
Nee, Menschen. Das wäre ja geklont. Es zielt auf etwas anderes. Es zielt darauf, dass sie alle weiß sind.
Ja, das auch.
Na, also ein ähnlicher Phänotypus, Mensch. Ja. Darum geht's. Genau. Das sind keine Klone, sonst könntest du einfach nachklonen.
Aber es ist so, dass nach 5, 6 Fotos wiederholt sich das immer und es sind dann wirklich die gleichen.
Ja, aber das liegt vermutlich daran, dass sie in dieser Picture-Show nicht unendlich viele Leute haben. Also es geht halt darum, dass die alle ähnlich aussehen.
Oder dass es nur ein Trick ist. Ja, vielleicht beides. Wir springen auf jeden Fall wieder in den Konferenzraum. Daniel kehrt dahin zurück und Farrell zu diesen Soldaten. Ja, ich verlasse mich drauf, dass hier alles vorbereitet sein wird. Und natürlich sagt ein Soldat und Daniel Farrell, sie dann hält, Doktor. Und ja, ich dachte jetzt, wo wir quasi, das ist auch geil, quasi Verbündete sind, da sollten wir doch ein bisschen mehr über unseren Feind erfahren. Lieber spät als nie, ne? Farrell deutet den so an zu den anderen Soldaten, ja, hier, komm, geht mal weg. Und Daniel, na gut, also hier, ihr bezeichnet sie als Feinde. Ja, stimmt, also sind sie auch, aber haben die irgendwie noch einen anderen Namen? Ich bin zum Beispiel ein Amerikaner, ein Berliner. Mein Großvater war Holländer. Und wie nennt ihr sie? Käseköpfe, nein. Farrell meint, ja, manchmal nennen wir sie Brüter. Brüter? Und ja, aufgrund ihrer Vermehrung, meint Farrell, sie vollziehen die wahllos ohne Rücksicht auf genetische Reinheit. Aha, wirklich, na dann. Also bei uns gibt es auch verschiedene Arten und Rassen. Und Farrell, ja, und Hautfarben. Ja, meint Farrell, ja, wirklich, ja. Genau, dann geht's weiter in der Basis vor diesem großen Generator.
Genau, ne, Carter steht da immer noch rum und schaut sich die Pläne an. Allah kommt rein mit einem kleinen Zylinder und kommt dann hier. Also das ist irgendwie so, ja, es sind Kristalle drauf, ne? Also irgendwie so bunte Kristalle, so ein rundes Ding, da sind irgendwie 4, 5 Kristalle
drauf. Nicht wie ein DHL.
ZPM.
ZPM, danke, ja, genau.
Irgendwie sowas, bloß so in bunter.
Ja. Genau, ein buntes ZPM.
Das ist ein LGBTQ ZPM.
ZPM, genau.
Und ja, sagt er hier, in diesem Storage-Zylinder sind alle Pläne, Spezifikationen, Formeln und auf denen unsere Technologie basiert. Wir können bestimmt zusammen einen Weg finden, das in ihre Computer reinzubringen. Carter ist aber völlig uninteressiert, weil sie hat auf den Zeichnungen irgendwas gefunden. Hier, da gibt's halt diese Röhren vom Lowest Level bis zur Oberfläche. Und alle, ja, aber die Atmosphäre ist doch vergiftet. Das macht doch gar keinen Sinn. Weil ich denke, hä? Carter hat vorhin festgestellt, dass diese Installation vor dem Krieg gebaut worden ist. Also könnte es natürlich diese Röhren geben. Und außerdem hast du schon mal was von Abgas gehört?
Ja, will man nicht da unten haben.
Es ist also... Ah, Ja, aber Allah wird gerettet, ne? Saved by the bell, weil in dem Moment geht der Alarm nämlich los. Und wieder wird gerichtet, Enemy Bombers approach the perimeter und engage them. Und ja, wir sehen im War Room halt, dass da Aktivität losgeht. Währenddessen kommt Daniel zu O'Neill und Tiak und sagt dann, Jack, hier, da bin ich. Weißt du, als ob Jack nicht wüsste, dass er Jack heißt. Und what did you find out? Und sie haben es getan. Sie haben diesen Krieg gestartet und ich weiß nicht wie, aber sie haben es getan.
Das ist doch mal, vor Gericht wird das wenig standhalten.
Ja, das ist, also.
Er hat eine Intuition oder wie sagt man, eine Ahnung.
Ja, so. Also es ist irgendwie, ja, also es könnte, ja, selbst wenn, also was ich was, selbst wenn die was gegen andersfarbige Hautfarben hätten oder so, ja, ne, könnten ja trotzdem die anderen sagen, hey, sowas wollen wir nicht, wir wissen, wie es auf der Erde ausgegangen ist beim letzten Mal, als sowas passiert ist, wir bomben euch mal zurück in die Steinzeit. Das kann ja durchaus auch sein, also, aber dieses, oh Gott, ich habe keine Ahnung, aber die waren's garantiert. Hängt sie! Ja, auf jeden Fall kommen sie jetzt auch zum Warroom an und Allah kommt, ne, denkt sich, er hat ja gedacht, dass Tialk und O'Neill gegangen sind. Und ja, wo ist denn der Kraftstoff? Und da verzögert sich ein bisschen. Ja, was? Verzögerung? Der Gegner kommt hier ganz stark rein. Wir brauchen diesen Fuel. Wobei das ja auch wieder nur dasselbe Thema wie vorhin ist. Ein, zwei Bomber am Tag. Du schießt mit genau. So einem Schwadron immer eine Bombe ab. Also, was soll denn da noch kommen? Es ist, also irgendwie, wie es gerade passt. Ja, hier müssen sie ein bisschen Zeit verschaffen. Tialk und ich können euch dabei helfen. Und ja, da stimmt dann auch. Ja, hilf, mach das. Und hier und Tialk gehen dann zu Stationen. Und ja, beide legen dann auch los. Und O'Neill sagt dann auch zu Tialk, hier, bleib bei mir. Und Carter dann zu Allah, ja, das war doch ein Angriffskrieg, ne? Der Gegner hat doch erst angefangen, euch zu bombardieren, als ihr... um euch zu stoppen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, Major. Und sie verlässt sich jetzt auch total auf die Aussage von Daniel gestützt, dadurch, dass es Abgasschächte gibt. Also es ist, das ist so erstunken und erlogen. Ja, meinetwegen, das sind Leute, die fremdenfeindlich sind. Ja, so what? Vor allen Dingen weiß O'Neill in dem Moment ja gar nichts davon. Ne, also nee, ist eigentlich ja nicht. Ne, also auch nicht, also nichts von den Röhren oder so. Und ja, Pharrell sagt dann auch, ja, hier, das Schild gibt bald den Geist auf. Und dann in dem Moment ist es dann egal. Man soll von den Stasis-Räumen halt hier Energie abziehen. Carter erzählt dann Daniel, die Eurodaner haben diesen Ort gebaut, bevor der Krieg gestartet ist. Die haben das von Anfang an geplant. Ich dann auch denke, also du kannst auch Bunker bauen, ohne dass du dich im Krieg befindest. Also das ist.
Ist es erlaubt?
Ich glaube
ja, nicht. Ja, eigentlich also, schon. Es ist halt, das ist das typische Problem, was wir auch in...
Ja, die Henne und Ei,
immer so, ist, ja, immer so Behauptungen, die nicht so belegbar.
Ja, der sagt dann, ja, aber wie wollten sie von unten hier den Krieg gewinnen? Und ja, diese Austritts-, also diese Röhren wären wohl Gaspipes. Da gibt es wohl Tanks drunter und die gehen direkt von hier unten bis nach oben. Und ja, aber die Oberfläche ist doch vergiftet. Und ja, sie haben den Krieg nicht noch gestartet, sie wollten sie alle töten. Wobei das ja auch interessant ist, weil wir eigentlich gelernt haben, das ist der Nationalstaat von Euronda und dieses Volk lebt woanders. Also wenn ich da oben mein Giftgas zum Einsatz bringe, bringst du nur dein eigenes Volk um. Also es ist...
Ist ein bisschen merkwürdig.
Ah, yeah, also es ist total bescheuert. Allah kommt dann auf jeden Fall dazu und dann gibt er irgendwie auch alles so, ja, das war doch seine Vision. Mein Vater sah diese Brüter, wie sie sich überall auf Euronda ausgedehnt hatten. Millionen von denen. Jetzt sind sie da auf jeden Fall doch auf dem Kontinent. Es ist irgendwie als. Ja, wir haben keine Ahnung, wie lange die da oben, wie die da oben irgendwie überleben, obwohl wir hier uns die beste Mühe geben. Das hätte man besser nicht gesagt, sondern hier, contact your General Hammond, wir brauchen den Kraftstoff direkt. Daniel auf jeden Fall, nö, das tun wir nicht. Und dann denke ich mir so von wegen, ey, das ist ein bisschen dämlich. Also jemanden, der in ein verängstigtes Tier, was sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann zu sagen, Ella Badge, ne? Es passiert nämlich jetzt auch das, was passieren muss. Und Allah sagt dann, ja, bewaffnet euch. Und die Wachen kommen an und zielen auf Daniel und Carter. Wiederholt nochmal seine Forderung. In dem Moment wird der Raum erschüttert. Und ja, Allah greift sich diesen Informationskanister, hält ihn dann im Arm. In der Zwischenzeit, O'Neill und Tiak sind immer noch in diesen Pilotstationen und ja, O'Neill sieht jetzt auch die Bomber, aber er feuert nicht drauf, sondern feuert auf andere eurodanische Jäger. Und Pharrell stellt das auf, er sagt, oh, sie begleiten die Enemy Bombers und hey, was? Sie greifen unsere eigenen Kämpfer an, also unsere eigenen Fighters und Allah sagt dann, ja, stop him. Die Wachen versuchen es dann, O'Neill rauszuzerren, aber Carter und Daniel greifen dann ein und ja, entwaffnen die irgendwie, wo ich mir denke, hallo, das ist auch irgendwie eher unwahrscheinlich. Ja, bedrohen auf jeden Fall dann Alar und Tyrell. Ja, O'Neill eskortiert die Bomber weiterhin und ja, dann sieht man nämlich auch, wie die Bomber wohl über dieser Stadt sind. Ja, sie lassen wohl ihre Ladung fallen, denn der ganze Raum fängt an zu beben. Alar lässt dieses Informationskanister-Ding hinfallen, das geht auch direkt prompt kaputt. Ach, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Diese Kristalle, das ist wie mit diesen Kristallwesen. Ach, da waren die aber nur blau.
Stimmt, die waren blau
alle. Ja, jetzt, das hat unterschiedliche Farben. Tia kommt raus aus seinem Pilotensitz und Alar zieht jetzt auch die Waffe, richtet sie auf O'Neill. Aber Tia greift da ein und er ist wohl deutlich stärker und der andere Typ ist total überrascht, ne? Hier so, oh, so ein Farbiger, der einen in die Knie zwingt. Und ja, O'Neill bombt dann irgendwie weiter und ja. Also er nimmt auch den Bomber, er nimmt sein eigenes Schiff und rammt es auch in den Boden. Also keine Ahnung, ob er denen da irgendwie helfen mit will oder noch eine größere Explosion. Na, also das ganze Ding wackelt und wackelt immer mehr und Teile der Decke kommen runter. Daniel und Carter stehen da immer noch und halten alle anderen in Schach. O'Neill kommt dann jetzt auch dazu. Er und Tia gehen. Und alle so, ey, seid doch doof, das hätte euch doch alles gehören können. Und ihr sagt, ich würde uns nicht folgen, wenn ich du wäre. Ja, es bricht so langsam alles in sich zusammen. Durch einen Korridor rennen SG-1, gefolgt von eurodanischen Waffen. Und aber auch geil, ne? So ein Zufall. Genau in dem Moment, wo O'Neill einen dieser Angriffe begleitet, bricht natürlich genau dieser Angriff, bringt alles zum Einsturz. Und wir wechseln dann zum Generatorraum. Ja, ich kann auch weitermachen. Also Alar ist eine ganz kurze Szene. Alar sagt dann, no! Und rennt dann nach draußen und dann sind wir im eurodanischen Gate Room. Im eurodanischen Gate Room, Daniel wählt heim. SG-1 ist auf Verteidigungsposition und ballert auf die eurodanischen Wachen, die sich da irgendwie behaken. Die haben so ein bisschen, wo tauchte das dann an mit diesen Stäben, mit den Hufeisen, mit dem Bügeleisen dran? Das hatte so ein bisschen was davon. Ja, auch so Energiewaffen und ja, das Gate öffnet sich und Daniel und Tia wird befreundet. Go! Die gehen dann auch und O'Neill und Carter ballern hier noch weiter. Und ziehen sich aber immer weiter zurück. Alar kommt dann jetzt auch da rein und sagt, wartet. Und ja, sie halten kurz an. Na, er ist total erschöpft und verzweifelt. Und ich könnte euch alles beibringen, was ich weiß. Hier, nehmt mich nur einfach mit. Bitte. Jetzt ist es ihm völlig egal, ob er dann zu irgendwelchen Leuten auf der Welt kommt, wo die voller Breeder ist oder sowas. Also, ja, aber
Hauptsache überleben.
O'Neill schaut ihn auch nur kalt an und ja, die beiden gehen durch das Gate. Und jetzt kommen wir auf der Erde an.
Sam dreht sich sofort dann nach ihrer Ankunft um zum Ereignishorizont und der steht dann praktisch mit dem Rücken zum Kontrollraum. Jack folgt dann, ja, kurze Zeit später und meint, ja, Iris schließen und Hammond, ja, na los. Die wird dann auch geschlossen. Sam starrt O'Neill an und der erwidert den Blick, also regungslos, starr, Tierhalt-mäßig fast schon. Der Computer zeigt dann einen einzelnen Durchbruchsversuch, ping, an, genau, an der Iris, also da ist dann.
Das ist aber interessant, das haben die auch umgestellt, das ist mir vorhin schon, also das ist mir bei den drei Hits vorher schon das hat man ja nicht mitbekommen, aber hallo, seit wann ist das nur am Computer sichtbar, das hört man doch, wenn da was gegen klatscht, das haben wir am Anfang ganz häufig gehört.
Das haben wir oft gehört, ja.
Nur so Pong, nicht. Pong, Pong.
War kein Geld mehr da für dieses Pong?
Ich habe keine Ahnung.
Oder einfach vergessen.
Weißt du, die haben das nicht auf die Konserve gehabt. Da ist immer so ein Geräuschemacher und den mussten sie leider entlassen.
Oh Gott. Sorry, wir brauchen dich jetzt 5 Folgen nicht. Haben wir vergessen. Carter schaut dann etwas vorwurfsvoll und Hammond, ja, ich nehme an, Colonel, es war nicht möglich, Teile dieser Technologie da von Euronda zu erhalten. Und so ist es, meint er. Und Hammond, ja, schade zu hören. Ne? Und ja, muss es nicht, meint O'Neill. Und Hammond, Abschlussbesprechung in einer Stunde und O'Neill bestätigt das. Ja, nach ein paar Sekunden löst sich auch Sam endlich aus der Starre da und geht die Rampe hinunter und Jack steht da noch ein bisschen versteinert oben. Peter Dulles meinte auch zu dieser, ja, Folge dann noch, ja, es war beeindruckend, was Brad und Roberts Bereitschaft eben hier Risiken einzugehen, vor allem in dem Bezug auf die Figuren, das O'Neill.
das wäre dann aber Dr. Daniel O'Neill.
Daniel O'Neill, genau. O'Neill tötet ja am Ende, also es wird impliziert, man sieht es nicht, aber es ist ja klar eigentlich der Episode jemanden und das sei auch nicht in der Hitze des Gefechts gewesen, sondern ja, er gibt da quasi den Befehl, die Iris-Blende zu schließen und ja, das ist genau, das ist eine kalkulierte Sache von ihm als Teamleiter da gewesen. Trivia ist gibt ein Buch, ich glaube, das hatte ich schon mal, ich weiß nicht, ob es das war, aber irgendein Buch hatte ich in der Folge schon mal erwähnt. In diesem Fall ist es Stargate SG-1 Alliances, wie man immer das ausspricht. Und das spielt kurz nach dieser Episode und behandelt praktisch die Folgen von, ja, Unis Handeln einfach. Und ja, was es noch gibt, es gibt natürlich, ihr werdet, wenn ihr die Folge aufmerksam gesehen habt oder uns zugehört habt, dann werdet ihr viele Parallelen zum Zweiten Weltkrieg erkennen, unter anderem auch zu den Nazis und eben hier das Wissen praktisch, der Ala will ja sich da noch retten und das hat Bezüge zur Operation Paperclip, die komischerweise auch Operation Overcast genannt wird. Vielleicht ist es in den USA Overcast, in England Paperclip, ich weiß es nicht. Und da ging es eben also darum, dass man damals von den Alliierten aus, also USA hauptsächlich, deutsche Wissenschaftler aus Deutschland rausgezogen hat und dass die bitte in den USA mal schön die Raketentechnologie weiterentwickeln. Genau, also da war es den Leuten damals egal, ob die jetzt Nazis oder sonst was sind. Die wurden ja auch damals nicht für Kriegsverbrechen in den USA verfolgt. Genau, es gab, wie in der letzten Folge, wieder ein Audiokommentar, hatte ich mir nochmal angehört. Da wurde zu Beginn irgendwie gesagt, dass dieser Live-Feed, den wir am Anfang gesehen hatten, da hatten wir ja nur diesen Audio-Feed, ne, zuerst und man wollte den irgendwie besser machen, glaub mit Video oder irgendwie, aber das hat irgendwie technisch nicht so gut funktioniert und da hat man es einfach so gelassen und auch interessant im Intro, was ja immer noch dieses alte Intro ist, da wird hier im Audiokommentar einfach durchweg fast recht schräg gesungen. Ja, man sieht eine Statue, also in Englisch alles und so. Das fand ich irgendwie überraschend, weil hatte ich jetzt so nicht mitgerechnet, aber die blöden da auch manchmal gern rum.
Oh, this is great. Here is the big giant pharaoh's head. And you don't know what it is, because it's a very slow move. And we go really slow and we show you names and you don't know what you're looking at.
It's interesting that this is the title sequence actually from the feature film, which we used in first season because we were busy trying to get a series going.
Right, and they didn't have all the cool shots yet.
Exactly.
And so, now we pan down and we see the face of the guy.
Every year, Brad has come to me and said, hey, why don't we do a new opening title sequence?
Why is the guy cross-eyed? We don't know. He's got highlights on the outside of his eyes. He looks like he's cross-eyed. Everybody thinks it's okay. Except for me.
Und für diese, wir haben ja diese vielen Erschütterungen auch gehabt, gerade in der Euronda-Base. Da hat man so einen Image-Shaker genommen. Das ist wohl irgendeine Software, die dann halt in der Videobearbeitung nochmal diese Erschütterungen erzeugt oder berechnet. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Einfach nochmal künstlich so erzeugt. Und das hat man gemacht, damit es cooler aussieht. Es wurde noch gesagt, we have the coolest art department on the planet. Wurde hier gelobt seitens der Regie. Und ja, Fun Fact noch, fand ich irgendwie interessant, das hatte ich da auch rausgehört. Hatten ja diese Matrix-ähnlichen Stühle mit diesen grünen, wo sie dann diese Kampfjets, diese unbenannten steuern und die, das waren ja so wie so Metallstühle auch, wo die so drin liegen und in einem dieser Stühle saß eben, ich glaube, der Visual Effects Typ, der die immer so koordiniert hat oder so und davon haben die dann halt mehrere genommen, also da saß der eigentlich normal privat drauf und hat da in seinem Büro gearbeitet, wobei ich die Dinger sahen recht unbequem aus, fand ich, aber gut, das hat hier jeder ein anderes Empfinden. Ja, ach so, und dann wurde noch erwähnt von den Machern, irgendwie wurde mitten dann in der Folge gesagt, wieso haben wir die eigentlich so gemacht, dass die in dieser Stasis die Leute die Augen offen haben und dann meinte einer von den beiden, ist wahrscheinlich ein Fehler oder die sind alle drogensüchtig, kann auch das sein, also da hat man sich nicht so einen Kopf beim Dreh gemacht anscheinend. Genau, und Director Peter DeLuise ist wieder zu sehen in der Folge zu Beginn, wo eben hier der Soldier Move meint, das ist er. Also hat sich da wieder für ein paar Sekunden reingemogelt, wie gefühlt in jeder Folge, wo er Regie führt. Wahrscheinlich in der ersten nicht, aber jetzt in den Folgen. Genau, hier das mit den Nazis hatten wir. Rasse, Ideologie ist ähnlich wie bei den Nazis. Und auch das schwere Wasser erinnert ja auch nochmal. Und umkämpfte Bunker und wobei hier steht, das erinnert an den Führerbunker, aber hatte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Für mich war es halt irgendein Bunker, weil ich fand, es war jetzt eine andere Situation. Ja, und es wird nochmal gelobt, René, ich kann den Namen nicht aussprechen. René Aubergenois. Das ist sehr schön, war mit dem zu arbeiten. Und nach Abschluss der Dreharbeiten kam er in Pratts Büro und meinte, dass Ala auch einen Zwillingsbruder hätte vielleicht, dass der mal auftauchen könnte in der Folge. Also, dass man diese Story irgendwie weiterspinnt oder sowas. Ja. Ja, und ja, es wird nochmal auf die Entstehung eingegangen, dass man eben diese Schüttel und von der Kulisse und so, da mussten die auch mitspielen, dass sich das alles, das ist aber klar, weil es ja keine echten Erschütterungen waren und ja, und die haben auch diesen Staub und Sand teilweise so von oben herab auf die Schauspieler in Anführungszeichen regnen lassen, dass das ein bisschen organischer aussieht. Genau, und diese grünen Alien-Brillen-Dinger, der Look wurde nochmal gesagt, dass man das so haben möchte und das cool aussah. Ja, also Peter Deleuze in Höchstform und seine Vorliebe für außerirdische Requisite, also da wird nochmal gesagt, was der immer so am Set für Requisiten hat, irgendwelche Hämmer oder rot besprühten Kiwis, also die sind da sehr einfallsreich. Und genau, das gibt auch, glaube ich, von Joseph Maluzzi nochmal im Blog so eine Konzeptart. Ja, also Peter Deleuze hat auch sich erinnert und gemeint, ja, it was like a recreating the Battle of Britain with the Bunkers, genau, nochmal Zweiter Weltkrieg, Anspielung darauf, genau. Und Brad White hat sich auch nochmal gemeldet, ja, was eben wirklich mit der Episode, was man da machen wollte, was, also man wollte erkunden, was passiert denn, wenn man jetzt Leute so als Freunde hat und da wirklich alles von denen bekommen könnte, aber die sich am Ende als, ja, schlecht oder moralisch schlecht herausstellen und, ja, was dann da passiert. Genau, Fehler, weiß ich nicht, hatte ich jetzt nur noch gefunden, an dem den anderen Fehlern, die wir erwähnt hatten, dass in einer früheren Szene Sergeant Walter Harriman ein Namensschild trägt, auf dem sein Nachname Davis steht. Also da hat er sich wohl im Spind vergriffen oder ja,
stimmt, einfach das geklaut. Stimmt, das hatte ich mir
ist mir nicht aufgefallen, nee, das, aber hatte ich...
Ich hatte es mir ja aufgeschrieben, aber irgendwie ist der Kommentar, entweder habe ich den überlesen oder ist mal wieder abgehängt. Also manchmal ist Office Online auch irgendwie merkwürdig.
Ja, Thomas, Zitat der Woche.
Fang du mal
hast
an.
Du was finden?
Fang du mal an.
Achso, genau, ja, ich habe dieses ganz lange, was im Englischen wahrscheinlich besser ist, O'Neill so, ja, du hast wieder diesen Gesichtsausdruck und hier, ja, welchen Gesichtsausdruck und O'Neill... Wessen Gesichtsausdruck, O'Neill und Daniel, ja, ich hab den, ich hab ein ungutes Gefühl, aber ich weiß, dass wir das Richtige tun, Gesichtsausdruck. Und O'Neill, ja, nee, den anderen. Und Daniel, war dann cool. War zu Beginn gleich, ja.
Ja, das wäre auch mein Primärer gewesen, deshalb also, habe ich dir es überlassen. Dann nehme ich den anderen und das ist dann die Szene, wo Daniel dann sagt, ja, aber ihre ganze Welt steht in Flammen und wir offerieren ihnen Benzin, wie hilft denn das? Und die halt dann ganz trocken, in fact, wir bieten ihnen Wasser an.
Fang du mal an mit der Bewertung vielleicht, diese Folge.
Also es ist so viel Scheiß da drin, so viel Mumpitz, also wirklich totaler Kokolores. Dann ist es dann ist Eurondup nicht nur ein Staat, sondern plötzlich das Ganze, entweder doch der Kontinent, also vielleicht ist das so wie mit Tauria, entweder Erde oder Menschen, also keine Ahnung, dann sind sie alleine da, dann wohnen die anderen woanders, dann leben sie da und dann doch nicht. Also es ist irgendwie, also ne, auch diese Vermutung, die sagen, ja, das sind meinetwegen irgendwelche fremdenfeindlichen Leute, aber auf diese Sachen von wegen, dass sie da oben alles vergiftgast haben, dafür gibt es keinerlei Beweise. Noch dazu, wenn da oben wirklich nur Eurondaner gewohnt haben vorher, warum sollte man es dann vergiften? Genau. Also
kommen wir, ziehen alle unter die Erde.
Die können sich dann da oben ausbreiten und dann vergiften wir sie. Das ist doch alles totaler Quatsch. Also diese ganze Prämisse ist totaler Bockmist. Und vor allen Dingen, ja, okay, es wäre am Ende, wäre es in die Hose gegangen. Jetzt aber weniger dadurch, dass man sich da irgendwie abgewendet von hatte, sondern dass er dieses Ding fallen lässt und die Basis zerstört wird. Das hätte aber vielleicht auch ohne O'Neills Eingreifen passieren können. Na, also diesen Showdown, dass O'Neill nochmal irgendwie umbringt, so, und vor allem auch dieser riesengroße Zufall, dass genau bei dieser Attacke natürlich alles in die Grütze geht.
Ja, man hat ja nur 45 Minuten.
Dann. Ja, es ist, also, ich glaube, sie tauchen ja auch nie wieder auf. Also das war wieder so eine Monster-of-the-Week-Geschichte. Er spielte wieder
Planet of the Week.
Es war auch wieder sowas Kammerspielartiges. Ne? Wir haben einen Korridor gesehen.
Ich hatte dich vorgewandt.
Ja. Ein War Room und ein Stargate Center Kontrollraum. Also es ist, also auch diese Unstimmigkeiten mit, ne, mal pocht es an der Iris, manchmal macht es nur Blip auf dem Computer. Also das war so viel Mumpitz und ganz klarer Daumen nach unten. Ganz klarer Daumen nach unten eigentlich nicht. Also René Auberjonois, also bitte, allein deshalb müsste man eigentlich schon den Daumen nach oben geben. Dann, ja, ein schlechteres Mittelmaß, aber nur wegen ihm.
Das klingt so, ja, sie haben den Abschluss bestanden mit dem schlechten Mittelmaß. Ja, okay, also meinst du jetzt Daumen schräg nach unten so?
Ja.
ich fand diese Base irgendwie cool gemacht. Manchmal hat es mich auch irgendwie so an Ice Planet Hoth erinnert, weil da auch, es war dann nicht Sand natürlich, aber so Schnee runterkam. Das fand ich cool. Ich fand diese, ja, diese, na, wo sie sich halt reinsetzen oder reinlegen, diese Matrix in Anführungszeichen Kammern und dann da irgendwie virtuell Fighter spielen, das fand ich als Idee schön. Was ich aber der Folge auch ankreide, dass es ist nicht so schlimm wie in der Archäologie-Folge, wo dann irgendwie ein Feind existiert und Konflikt, den man nie sieht, aber es ist schon ähnlich, also von den Gegnern der Eurondaner sozusagen, die da Brüter genannt werden, also man kriegt die ja nur eine Viertelsekunde zu sehen, die auch Menschen, ne? Aber da aus deren Sicht mal irgendwie, dass die sich da immer, oder ich weiß nicht, dass die werden halt nicht so in diese Story einbezogen, so was finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Klar, bei den Replikatoren ist es klar, dass da man da nicht einen Replikatorplanet sieht und wo die alle rumkrabbeln, das würde jetzt vielleicht wenig Sinn machen, aber hier hätte man ein bisschen die noch dazu holen können, dass man auch mit deren Sicht nur kurz mal zwei Szenen, ich weiß nicht, sowas, das fehlt hier irgendwie und deshalb wird es ein bisschen einseitig. Ja, Daniel übertreibt ein bisschen, klar, man teilweise hat er da seinen Punkt, manchmal auch nicht, aber es ist ein bisschen, selbst für Daniel, finde ich, ist es ein bisschen drüber. Das ist so erste Staffel Daniel teilweise noch, da ist er ein bisschen so rückfällig. Deshalb, ja, er, das ist schwierig. Ansonsten natürlich, hast du auch schon gesagt, durch, ja, unseren Formhandler, sage ich jetzt mal, wird die Folge aufgewertet, weil ich finde auch, er spielt es sehr gut, dass er so am Anfang so, na, wer ist denn dieser Tierk? Da merkt man schon, irgendwas hat der, oder das spielt er gut, also nicht zu abschätzig, aber man sieht schon so im Gesicht, na, das ist wirklich gut gemacht, wie er da langsam, also er tut ja auch nicht so, als ob er den sympathisch findet, sondern schon am Anfang merkt man schon, da ist irgendwas, das war doch sehr gut, aber so, du hast es auch gesagt, wird hier nie wieder drauf Bezug genommen und ja, mit diesem Vergiftenden und dann, die haben ja eigentlich genug Fighter, die praktisch diese Städte auch oben hätten beschützen können, aber nein, wir ziehen jetzt nach unten wegen den Leuten, die wir da einfrieren in diesen, nicht einfrieren, aber auf Stasis da legen. Das war ein bisschen unlogisch, wenn ich es mal freundlich formuliere. Also ich würde einen Daumen quer noch geben, aber ja, wird halt auch nicht mehr drauf Bezug genommen. Wahrscheinlich wird es die dann auch nicht mehr geben, natürlich. In der Folge würde es jetzt vielleicht Sinn machen, dass man auf die nicht weiter eingeht. Aber ja, es war halt vieles unlogisch, auch wie die agieren. Ja, also man muss die jetzt in einem Rewatch, würde ich nicht sagen, ja, ich schaue jetzt diese Folge nochmal. Also eher weniger. Eher Standardkost mit vielen Fehlern, ja. Genau. Sind wir uns gar nicht so uneinig, Thomas, würde ich mal sagen. Ja. Ja, mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge für euch haben. Upgrades. Das klingt auch so, als ob da alles besser, höher, weiter und teurer. Nicht teurer. Höher, besser, weiter. Tok'ra-mäßig sind wir unterwegs. Und es geht um Armmanschetten, die vielleicht die Fähigkeiten der Benutzer erhöhen. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gab es da eine Szene, wo O'Neill irgendwie gegen eine Mauer haut mit der Faust und die ja. Mauer zerbröselt halt. Ne? Sowas erinnere ich mich leicht irgendwie. Sonst weiß ich gerade gar nicht mehr.
Also O'Neill wird durch den T-1000 ersetzt. Das
genau. Komplikation auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, da kommen
jetzt wir auch. Du hast ja aber schon die ganze Folge verraten.
Genau. Warte, das Ende ist. Ich lese es euch vor. Naja, nur ein Teaser. Also ich glaube, die Folge ist vielleicht lebendiger und ja, mal gucken, ob sie mehr als nur okay ist oder ja, werden wir dann ja sehen. Genau. Schickt uns gerne wie immer nette Kommentare und Bewertungen.
Genau, 5-Sterne-Bewertungen, andere gehen ja eh nicht.
Genau, und falls ihr auch Gästin oder Gast sein möchtet, ihr habt es ja gesehen und gehört, das ist kein Problem, schreibt uns da gerne an. Da findet sich was. Es gibt ja noch ein paar Folgen und Stargate-Serien. Also da haben wir noch eine ganze Menge, wo ihr auch dabei sein könnt, wenn ihr möchtet. Ne? Das ist kein Thema. Dann haben wir es soweit.
Genau, die übliche. Genau.
Ach so, was ich noch sagen wollte, weil diese Folge erscheint ja, wenn das alles normal läuft, wovon ich ausgehe, das ist die 402. Die erscheint am 24. Sonntag. Deshalb hoffentlich hat euch unser Twitter-Geburtstagsspace gefallen, der dann schon stattgefunden hat. Das war sicher ein toller Erfolg. Ja.
Auf jeden Fall.
Hätte ich fast vergessen. Aber das ist immer mit diesen Zeitdingern. Ich weiß, ich trecke am Dienstag, die bekommen das so hin, da muss ich mal eine Schulung machen, wie die das. Das ist eine Wissenschaft für sich.
Die reden einfach nicht darüber. Also auf dem Weg.
Doch,
Sebastian schneidet ja gerne auch mal was vorweg. Ne? Also wenn, also bei der Rückspultaste kenne ich das, ne? Dann wird dann auch mal eine Anmerkung reingemacht, wenn es dann da gerade irgendwie nicht so alles möglich.
Dann, ne, habt noch einen schönen...
Was auch immer.
Was auch immer, genau. Wir halten uns bedeckt. Ja, und...
Eine schöne Tageszeit.
Eine schöne Tages- oder Nachtzeit. Das Wort gibt es wahrscheinlich nicht.
Ja, wir hören uns nächste Woche.
Genau, schaut Stargate.
Live long and prosper, indeed.
Und zieht Augenbrauen hoch. Versucht mal so die rechte und die linke. Manche können ja immer nur eine. Ich glaube, ich kann es nur...
Schickt uns Fotos von einem
Tier-Cosplay. Genau. Und mit Tattoo oben natürlich auch. Okay, das war nur Spaß.
Na, wieso? Könntest du doch machen. Also solange ihr euch nicht jetzt irgend so ein Gold-Emblem wirklich in die Stirn...
Oh, nee. Das,
ich glaube, das tut weh.
Stress, ja. Muss nicht sein. Alles klar. Dann macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.